rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den dreien lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo, liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 29. Ihr Lieben, es ist 20 Minuten nach unserer Treffzeit und Enkles ist heute bisher noch nicht aufgetaucht. Ich hoffe, dass er noch irgendwie vielleicht später dazukommt, aber wir sind ja alle unter Zeitdruck, von daher müssen wir die Party einfach ohne ihn machen. Deshalb ist nur mein lieber Sascha aus den USA da. Sascha, ja, nicht Sascha und Sascha, sondern nur Sascha. Grüß dich.
Ja, hallo. Ein Sascha ist nicht so gut wie zwei, aber besser als gar keiner, sag ich
mal. Ja, genau, ja. Ein Sascha ist nicht so gut wie zwei, aber ja, richtig. Sascha, ich bin neidisch auf dich. Wir haben ja gerade ein bisschen gequatscht, während wir auf Enkles gewartet haben. Und ich gucke raus und es regnet in Strömen, wie gefühlt seit 8 Wochen hier im Norden Deutschlands, ohne Unterbrechung. Es regnet. Und mein Fernweh irgendwie tingelt mich, weil du erzählst, dass es bei euch geiles Wetter ist. Und du hast mir ja jetzt irgendwie in der Woche Foto von eurem schönen Litschi-Baum irgendwie gepostet. Wie ist denn das dazu gekommen? Bist du jetzt Gärtner, Sascha, oder was?
Ja, ich war so stolz. Ich musste das mit irgendjemandem teilen. Ich habe doch, wir haben ja nicht so einen riesen Garten und ich an diesem Litschi-Baum habe ich 5 Jahre gearbeitet. Das ist halt super cool. Denkst du, ein Obstbaum ist ja nicht so schwer, den pflanzt du und dann kommt da irgendwas raus. Aber es dauert 5 Jahre, bis die tragen. Und dann müssen sie richtig pollinated werden. Und im Winter muss es kalt genug werden, sonst gehen sie nicht. Und dann darf es nicht zu viel Wasser geben, sonst platzen die Früchte auf. Ich bin so stolz, dass wir jetzt so 40, 50 Litschis da dran hängen haben.
Hör auf.
Ja, und noch in Florida ist ja, wir sind ja Sumpf, da ist ja nur Matsche und so Limestone. Das heißt, du hast auch nicht überall die richtige Erde. Deswegen bin ich so stolz, dass da was rauskommt überhaupt. Und ich werde die essen, egal wie sauer die sind. Und werde mich darüber freuen, weil ich selber gegrowt.
Aber das ist halt wirklich spannend, ne? Für die draußen, also für mich ist das auch mal so ein kleiner Kulturschock, wenn ich zu euch nach Florida reise und so bei euch im Garten bin oder so. Das ist ja wirklich, also das klingt mal so blöd, wenn Sascha sagt, ja, das ist ja irgendwie keine richtige Erde, aber das ist halt wirklich so. Das ist ein ganz komischer Untergrund. Das fühlt sich halt wirklich an wie ein Sumpf, wenn man da drauf geht. Und vor allen Dingen geil ist auch, dass das Gras einfach eine völlig andere Konsistenz hat als hier in Europa, ne? Das ist eher so ein Strauch statt Gras. Das ist was völlig anderes. Das ist wirklich so. Von daher spannend. Aber auf der anderen Seite, ne, ihr seid ja quasi direkt am Äquator. Bei euch wächst ja eigentlich alles, ne? Ich versuche seit ungelogen, seit 20 Jahren eine Bananenpflanze. Ich liebe Bananenpflanzen. Ich habe da so einen Tick. Wenn ich irgendwo beim Einkaufen bin und ich sehe irgendwie Bananenpflanze, kaufe ich sie.
Ja.
Und mir gehen die immer ein. Ich habe jetzt wieder mit einer, die habe ich mir letzten Sommer gekauft, mit der kämpfe ich immer noch. Ich schaff's auch immer wieder, dass sie noch nicht eingeht und absolut wieder neue Dinger kommen. Aber am Ende, ja, ist halt schwierig, in Europa eine Bananenpflanze irgendwie zu halten. Aber ihr könntet den wahrscheinlich einfach, bei euch ist das so unkrautmäßig, ne? Das wächst einfach überall.
Ja, also mein Bananenbaum wächst gut und ich hatte auch letztes Jahr Bananen. Und da ist mir aufgefallen, wie anders die sind als die Bananen, die du im Laden kaufst, die ja so genormt sind. Die sehen ja immer gleich aus. Hm. Die Banane, die ich hatte, die war fast doppelt so groß wie eine normale Banane. So ein riesen Klumpen. Schmeckt aber ganz gut. ja, aber den letzten Bananenbaum habe ich verloren beim Hurricane leider, aber der jetzt wieder nachgewachsen ist.
Ich sag ja, wie Unkraut, ey. Ich kämpfe da und bei euch wächst es einfach.
Ja. Aber nicht alles, weil bestimmte Sachen kriegen halt zu viel Hitze und zu viel Sonne. Die wachsen dann halt wiederum nicht, ne? Ja, also Himbeeren zum Beispiel kriege ich nicht zum Wachsen, hat nicht geklappt.
Ja gut, das ist mehr so in Europa. Die wachsen bei uns zum Beispiel echt gut. Ich habe Himbeeren im Garten und habe jedes Jahr wirklich ohne Ende. Das ist spannend. Ja. Meine ganz doofe Frage. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wie du mitgekriegt hast, ist ja heute der dritte Teil von Leo, der kleine Löwe, erschienen, ja? Und der heißt ja Der Maulwurf, ja? Um gleich mal wieder ein bisschen Eigenwerbung einzuholen. Wir haben ja schon drüber geschnackt gerade. Und das Lustige ist, um mal eine kleine Anekdote davon zu erzählen, ich habe ja einen indischen Zeichner, ne? Das ist ja sonst absolut nicht zu bezahlen, der die Illustrationen macht.
Ja.
Und das Lustige ist, das hat diesmal so lange gedauert mit seinen Illustrationen, weil er als Inder einfach Maulwürfe nicht kennt.
Hä? Echt? Haben die keine Maulwürfe in Indien?
Ich habe mich das auch gefragt. Gibt es keine Maulwürfe in Indien? Ich weiß es nicht. Aber der kannte keine Maulwürfe. Ich musste ihm wirklich Bilder schicken. Der hat anfangs so seine Version von Maulwürfen sahen halt wirklich aus wie Ratten. So. Sieht immer noch so ein bisschen aus, so. Aber ich hätte das bestimmt 10-mal überarbeiten müssen, weil ich immer nicht zufrieden war, weil ich immer sagte, es sieht nicht aus wie ein Maulwurf. Dann hat er die statt schwarz, Maulwürfe sind ja wirklich pechschwarz, hat er die so grau gemalt und so. Das war wirklich ein Akt. Und ich habe mich gefragt, Maulwürfe gibt's eigentlich überall auf der Welt, oder? Habt ihr in den USA, also sagen wir mal jetzt bei Florida, ihr habt auch keine Maulwürfe, oder? Das würde bei euch ja gar nicht funktionieren mit eurem Boden.
Jetzt, wo du es sagst, nee, ich habe ja noch keinen, also ich kenne sie von früher, ne, du kommst in deinen Garten, ja, scheiße, was denn das, Maulwurfshaufen.
Richtig.
Ich weiß es, ich habe keine Ahnung, ob es die in Florida überhaupt gibt.
Ja, das ist halt das Ding, ich glaube, das gibt's die, das ist wirklich, glaube ich, ein europäisches Ding, oder, Maulwürfe? Ich glaube, das wirklich. Ja, jetzt, das ist jetzt Kulturschock für dich, ne? Ich öffne dir jetzt die Augen. Ich glaube, dass die sehr wählerisch sind, was die Erde angeht, ne? Und in den warmeren Ländern, ich glaube, die mögen es kühl. Das weiß, sowas weiß die Community, da bin ich mir sicher. Warte mal. Maulwurf, das interessiert mich jetzt.
Ja, ich gucke auch gerade, okay. Also,
okay, okay. Ist europäischer Maulwurf, der heißt auch europäischer Maulwurf schon direkt. Vertreter in Mitteleuropa, aber auch in Westeuropa. Das würde erklären, warum der Inder den nicht kennt. Spannend.
Wow. Da fragst du dich dann, was für Tiere kennen wir nicht, die bei dem jeden Tag rumlaufen?
Ja, aber das Ding ist auch, wie sollen denn die Maulwürfe irgendwie rübergelangt sein? Ne? Die leben in ihrer Erde und so. Also, es ist spannend.
Blinde Passagiere auf einem Schiff oder so.
Ja, richtig. Ja, aber, ja. Daran sieht man mal, ne? Das ist für uns so selbstverständlich. Und dann machst du so ein Hörspiel und der arme Kerl weiß gar nicht, was ich von ihm will irgendwie. Ich muss ihm dann Bilder schicken, damit er dieses Tier überhaupt kennenlernt. Das ist spannend. Naja, wieder was gelernt. Sascha, du hast mir gerade einen schönen Artikel verlinkt. Wir reden ja seit den ersten Tagen dieses Podcasts über Blizzard und wie es sich entwickelt hat. Und du hast mir einen sehr, sehr schönen IGN-Artikel verlinkt, der irgendwie so Memoirenlänge hat. Also es ist wirklich nicht nur eine Wall of Text, sondern das ist wirklich wie so ein Referat. Das ist unfassbar lang. Kommt vom 23. Mai, also von heute, zumindest ist er heute geupdatet worden. Und wollte ich mal eben der Community empfehlen, wenn man auf IGE.com geht, der Report, also der Artikel heißt Special Report, The Inside Story of Blizzard's Departures and Company at a Crossroad. Vielleicht nochmal, was ist so toll daran?
Ja, also IGN normalerweise ist ja halt schon ein bisschen clickbaity und nicht so super toll, aber der ist wirklich, ich fand ihn wirklich gut, weil er sehr lang und sehr ausführlich diesen langsamen, wirklich langsamen Verfall seit dem Merger mit Activision damals vor 11 Jahren oder wann das war, nachzeichnet, wie so ganz, ganz, ganz langsam die Moral halt einfach sich auflöst und beschreibt, wie die ganzen alten großen Figuren gehen und jedes Mal, wenn wieder einer der alten gegangen ist, wie es dann immer langsam am Ausfaden ist. Ist ja nicht so, dass die jetzt in einem Hardcore-Verfall sind und am Auseinanderbrechen, sondern es geht ja ganz langsam irgendwie. Die Moral geht runter, die Leute gehen weg. Und es ist halt, wenn man mit Blizzard aufgewachsen ist und die Spiele kannte, ist das halt irgendwie traurig zu sehen, wie das so langsam ausfadet. Weißt du? Hm.
Ja, es ist so. Jeff Kaplan ist jetzt ja der letzte Große, der jetzt vor kurzem gesagt hat, auf Wiedersehen. Ich bin immer noch sehr gespannt, wo er hingeht. Kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil die wahrscheinlich Verträge haben, wo sie, was weiß ich, so ein Jahr oder so nichts anderes machen dürfen, oder? Irgendwie war das doch so, ne?
Weißt du, haben sie sehr oft. Was auch, glaube ich, ein Problem ist, dass sie nie besonders gut gezahlt haben. Das weiß ich zumindest von allen, die da gearbeitet haben, dass sie da beworben haben und dass die immer viel von diesen Boni gelebt haben. Das heißt, dein eigentliches Salary ist eher nicht so sehr competitive, aber dafür gibt es dann bei Game Release gibt es dann halt einen dicken Bonus oder sowas. Und da sie ja nicht mehr wirklich regelmäßig und viel releasen und auch keine eigentlichen Releases mehr machen, sondern das ganze Free-to-Play-Zeug, ist das wohl auch weniger geworden. Und das ist durchaus, schreiben die da auch, financially jetzt nicht die beste Choice ist, wenn du zu Blizzard gehst. Was natürlich auch ein Problem ist, weil du erwartest, die würden gut bezahlen, ne, mit dem Namen.
Es ist wieder so ein Ding, ne? So, es ist Blizzard. So, das ist eine Ehre und es ist geil in deinem Leben.
Genau, genau. Und da haben sie lange von gelebt. Dieser Coolness-Faktor. Und wenn du den jetzt nicht mehr hast, dann kommen irgendwann auch die neuen Juniors nicht mehr nach. Und die alten gehen und dann stehst du da.
Was meinst du, das ist mal eine Frage, die mich so interessiert. Ne? Wir haben so viele, also wenn du jetzt mal guckst, ne, sind so viele Firmen, die aus ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern besteht, wo man so darauf hofft, man hat ja immer so diese Hoffnung, dass es dann vielleicht ein neues Blizzard gibt, irgendwie mit, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Frost Giant, Lightforge, Secret Door lese ich hier gerade. Gut, Madsen hat irgendwie ein Tabletop-Ding mit seinen Kumpels gegründet, Warchief Gaming. Wie heißt das von Mike nochmal? Hilf mir mal eben.
Ich weiß, was du meinst. War das irgendwas mit, ich weiß den Namen nicht mehr.
Ja, aber die Community draußen weiß das. Also es sind viele, viele Firmen von großen Blizzard-Namen, die irgendwie ihr eigenes Ding machen. Und ich frage mich immer, man hört von denen ja so jetzt erstmal, keine Ahnung, das Ding von Rob Pardo, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Fire, Bonfire Gaming. Das war auch so meine Hoffnung, weil ich von Rob Pardo immer sehr viel gehalten habe. Aber das wurde gegründet, das weiß ich noch, als ich auf der BlizzCon war. Das heißt, es ist 5, 6 Jahre her. Wie lange ist muss man bei so einer Firmengründung warten? Was meinst du, dass so die ersten Spiele kommen? Das funktioniert ja nicht so, wie man das denkt. Die haben jetzt eine neue Firma, die entwickeln jetzt, sondern auch bei Mike und seinem Ding werden wir wahrscheinlich noch also Mike Morheim, dem ehemaligen Blizzard-Chef, ja, werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger warten müssen. Oder so, es geht nicht so schnell, wie man vielleicht denkt, so als Noob in dem Bereich. Nee, ne?
Das glaube ich auch, vor allem, weil die ja nicht irgendwelche kleinen Spielchen machen wollen, sondern die aimen wahrscheinlich wieder richtig große Sachen hinzulegen, wo du ein Team von 100 Leuten brauchst und eine Produktionszeit von 3 Jahren plus, dann hast du Pre-Production, du musst erstmal die Leute finden, du kannst ja nicht innerhalb von einem Monat 100 Leute hiren und dann erwarten, dass du ein gutes Team hast, was funktioniert. Dann sind wahrscheinlich bei diesen Namen sind wahrscheinlich Publisher mit an Bord, das heißt, die gehen gut auf Publisher-Suche, also 3, 4, 5 Jahre finde ich realistisch, bevor wir wirklich was released sehen, glaube ich. Außer einige sagen, wir machen jetzt Indie und wir machen kleine Spiele, aber es dauert halt einfach so lange. Guck mal, selbst wenn wir irgendein Indie-Game machen, das dauert schon ein Jahr, ne, für wirklich kleine Games. Und bei der Teamgröße, die heute haben, unter 100 Leuten geht da halt gar nichts.
Okay, spannend, ja. Das heißt, ja, wir müssen uns gedulden, ne? Man denkt immer, ja, keine Ahnung, der geht dahin.
Ja, aber irgendwie.
Da müsste doch langsam mal was kommen, aber irgendwie.
Also ich glaube, irgendjemand wird den Platz einnehmen von Blizzard, dieses Prestige-Studio, was Liebling der Spieler ist. Ich dachte immer, CG Projekt wäre das, aber die haben sich jetzt ja richtig
abgeschossen.
Ja, da kommt nichts mehr. Die waren aber diejenigen, die wirklich vergleichbar gewesen wären mit Blizzard, weil sie so eine gute Reputation sich aufgebaut haben und sie dann innerhalb von einer Woche komplett zerschossen haben.
Ja.
Das Spiel ist immer noch im Eimer, ne? Da gab es keine großen.
Das ist immer noch nicht repariert?
Es gab so ein paar Hotfixes, aber es ist jetzt irgendwie fast 6 Monate, mehr ist es 6 Monate später und da ist ja nichts, ne? Die Manager haben sich dicke Boni gezahlt, weil das letzte Jahr ja so gut war. Und das Spiel ist, also es ist nicht offiziell abandoned, aber ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Irgendwie sagen, es kommt noch. Ich glaub's nicht. Du hast ja, wenn du die Playerbase anguckst, du hast mehr aktive Witcher 3 Spieler als Cyberpunk Spieler. Und das Ding ist irgendwie was 6 Jahre alt oder so. Ne?
Oh Mann, das ist ja alles so bescheuert. Ja, ich weiß ja, auch nicht.
Das hat wehgetan. Ja. Ich war ja so gehypt, als das rauskam. Ne? Freigenommen und dann, weißt ja, wie das ist, wenn du richtig gehypt bist.
Aber du hast doch die PC-Version gespielt, oder? Die war ja noch halbwegs in Ordnung, oder?
Ja, die war besser als die Konsolenversion. Das heißt nicht, dass die irgendwo annähernd auch nur gut war. Das,
okay.
Aber du bist so gefreut, freust dich so und bist so gehypt und dann gibt das da so einen Tritt in die Eier. Das ist halt immer schmerzhaft als Fan, wenn du dich hochgehypt hast.
Aber geil ist, dass hier einer der renommiertesten, den hatten wir hier zu Gast, ich glaube im zweiten Herrenspielzimmer oder so, einer der renommiertesten deutschen Gaming-Tester dem Spiel, also der PC-Version 10 von 10, 10,0 gegeben hat. Und wir haben ihn hier und haben gefragt, irgendwie warum, und dann sagte er, ja, die Version, irgendwie die Konsolenversion ist ja kaputt und da hätte er mal noch abgezogen, aber er hat ja die PC-Version getestet und da wären kleine Bugs drin gewesen, die wären jetzt aber nicht so kriegsentscheidend gewesen. Und du sagst, du hast es selber irgendwie auf dem PC gespielt und also
nicht die Bugs, selbst wenn es bugfrei gewesen wäre, also die Bug-Level bei mir war okay, es gibt halt Crashes, fliegende Charaktere, die Bugs sind ja teilweise lustig, weißt du, gehst irgendwo hin, machst eine Tür auf und dann fliegst du einen Kilometer durchs Level irgendwo in den Wald rein oder sowas, aber das war mal das Spiel an sich, du merkst, wie es halt gecutteter Content ist, es fehlt die Hälfte von dem Spiel, die Features sind extrem unbalanced, es ist einfach keine 10 von 10. Das ist aber ein Problem mit dem Zustand des Games-Journalismus und wie.
Kann sein, ja, habe ich auch schon gedacht, dass da, ja. Wenn und du da eine hohe Note. Das war schon immer so, ne? Das hat sogar Etienne schon vor Jahren moniert, ne? Irgendwie so, dass, wenn du ein Spiel irgendwo testest und du irgendwie, weiß nicht, eine Website bist oder sonst was, also da wird hinter vorgehaltener Hand gesagt, pass auf, entweder wir kriegen eine 90er-Wertung von euch oder wir buchen irgendwie in nächster Zeit irgendwie keine Werbung mehr bei euch, hier, keine Bannerplätze und so weiter.
Ja, es ist nicht so, also so krass, das ist wirklich hier, da ist dein Geld, hier ist die Wertung, so ist es natürlich nicht, aber es ist ja eine Industrie, die gegenseitig, eine Symbiose, die Journalisten leben von den Games und die Hersteller brauchen die Journalisten. Oft ist es so, dass du vorher dich, sag mal, absprichst, die wissen genau, welche Features du dargestellt haben möchtest im Spiel und entsprechend schreiben sie das auch. Und da ist auch sehr viel dabei, wie Journalisten halt von den Fehlern und den Schwachpunkten abgelenkt werden. Das ist ja immer schon so gewesen.
Ja, traurig eigentlich, aber ja, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe immer gesagt, wenn ich ein Spiel scheiße fand, ich bin da. Aber gut, ja. Ich mache das jetzt auch nicht irgendwie so. Ich bin nicht davon abhängig, ne? Wenn du ein Journalist bist oder was weiß ich, wie Gamers Global jetzt eine eigene Website hast, die halt von solchen gebuchten Werbungen lebt irgendwie, dann kannst du halt nicht sagen, so, ich gebe dem Spiel irgendwie dem neuesten Mega-Game jetzt irgendwie 70% nur.
Ja, aber für den Games-Journalismus sind Leute wie du oder auch andere YouTuber halt ein Problem, weil Leute gehen halt zu ihrem Favorite-YouTuber, um sich das Spiele-Review zu holen. Ja? Ich möchte sagen, dass zum Beispiel jemand wie, keine Ahnung, Angry Joe oder so, wahrscheinlich auf dem Einflusslevel von einer GameStar ist, einfach von den Leuten, den er erreichen kann.
Ist so.
Die er erreichen kann.
Glaube ich. Mhm. Ja. Ja, Unabhängige mögen sie nicht so gern, ne? Können sie keinen Einfluss drauf nehmen. Das ist aber, ja, aber vielleicht sind dann solche Stimmen dann wertvoller. Es ist, wie es ist. Mortal Kombat, Sascha. Ich muss ja sagen, irgendwie, dass ich immer sehr viel, warte mal, ich muss mal auf meine Liste schreiben, dass ich immer sehr viel auf deine Meinung gebe, weil ich oft das Gefühl gehabt habe, dass wenn wir irgendwas geguckt haben oder so, dass wir zumindest nah aneinander waren, was die Meinung angeht.
Ja.
Und dann, nachdem du vor zwei Wochen gesagt hast, der Film ist geil, horchte ich so ein bisschen auf, weil ich mir das eigentlich nicht vorstellen konnte, dass der Film geil ist, weil irgendwie so, sagen wir es mal ehrlich, ein Großteil, nicht die Gaming-Serie, nicht das, was Netflix macht, Netflix hat immer das Gefühl gehabt, die meinen es ernst, aber so die großen Hollywood-Gaming-Verfilmungen waren immer scheiße. Es gab ja schon mal einen Mortal Kombat-Film, der war richtig scheiße. Von daher habe ich gesagt, das kann nicht sein. Wenn Sascha sagt, er ist gut, da muss irgendwas dran sein. Es hat mir ja echt keine Ruhe gelassen. Muss ich echt sagen. Ich habe gesagt, ich muss den jetzt irgendwie sehen, den Film. Und dann surfte ich irgendwie so abends nach getaner Arbeit bei Amazon und guck, was guckst du jetzt noch? Schön dies, das. Und dann sah ich irgendwie Mortal Kombat Film bei Amazon, Pay-Per-View, 15 Euro. Und ich meine, das ist ein Kinofilm. Klar kann man sagen, ja, ist ja kein Kinoerlebnis, aber gut, ich sag mal, wenn du bei Deutschland jetzt vor der Pandemie ins Kino gegangen bist, hast du halt auch deine 15 bis 20 Euro bezahlt, vielleicht sogar eher mehr. Von daher fand ich das einen okayen Preis und ich meine, was hat Disney dafür gewollt? 30, 40 Euro, von daher finde ich 15 Euro total legit. Habe ich dann auch gerne bezahlt und habe den Film geschaut und war also nicht so begeistert wie du, aber doch positiv überrascht. Also ich fand, was ich so bemerkenswert an dem Film finde, ist, dass er so unglaublich nah am Spiel ist. Das heißt, du hast als Fan, oder als nicht mal als Fan, sondern als jemand, der die Mortal Kombat 3 gespielt hat, hast du halt unglaublich viele Déjà-vus. Von Fatalities, die du gesehen hast, von Trademarks, die du gesehen hast. Die Charaktere sind halt zu 100% gefühlt aus dem Game. Du hast einfach dieses Gefühl, als würdest du irgendwie, als wärst du wirklich in dem Game. Und das ist halt das Coole daran, finde ich. Und storytechnisch ist es ein bisschen dünn. Aber ich meine, was erwartest du, wenn du Mortal Kombat-Film guckst, dann willst du kein Oscar-Content. Ist ja auch, glaube ich, naiv, das zu glauben. Aber ich fand den Film echt gut. Ich fand mich gut unterhalten. Wenn ich ihn hätte eine Wertung geben müssen, hätte ich ihm so eine 6,1 oder 6,2 gegeben. So, aber das ist wieder dieses Ding, ne? Also ähnlich wie beim WoW-Film. Wenn du neutraler Kinozuschauer bist, der mit Gaming und Mortal Kombat nichts am Hut hast, wirst du den Film scheiße finden, dann wird das nichts für dich sein. Aber wenn du Mortal Kombat selber gespielt hast, ist das irgendwie ein Film, den du gesehen haben musst, finde ich. Weil er einfach so unglaublich nah am Game ist und auch mit so viel Liebe. Du hast das Gefühl, das hat jemand gemacht, oder zumindest das Skript hat jemand geschrieben. Naja, Skript allein reicht wahrscheinlich nicht, sondern das hat wirklich jemand Regie geführt, der das Game kannte und der das auch geliebt hat. Das merkst du halt irgendwie.
Ja.
Und auch die Kampfszenen sind gut, die Effekte sind gut, der Humor ist witzig irgendwie von diesem Laserbeam-Typen irgendwie. Ich fand ihn echt gut. Also, du hast ja schon angedeutet, dass es sowas wie einen Cliffhanger gab, beziehungsweise dass schon irgendwie der zweite, die weitere Filme, die kommen sollen, angeteasert wurden.
Am Ende und so ein bisschen, ne?
Das richtig, richtig. Auf. Genau, also du weißt, da ist jetzt, da kommt jetzt, die Reise geht weiter so. Und es gab so viele beschissene Gaming-Umsetzungen für Hollywood, dass man da halt einfach sagen muss, ja, das haben sie ordentlich gemacht, da kann man nichts gegen sagen.
Ja, so. Eben. Also ist natürlich eine Frage der Erwartungshaltung, wenn du da jetzt großartige Dialoge und Oscar-reife Szenen erwartest, das kriegst du natürlich nicht. Aber ich finde, eine Sache, die der Film richtig macht im Vergleich zu allen anderen Gaming-Verfilmungen, die wir hatten, ist, dass sie das Source, also das Original-Game respektieren und nicht wie andere Spiele das komplett ignorieren. In den kleinen Details und dass die Charaktere consistent sind, dass die Aktionen, also die Kampfaktionen, die Charaktere machen, wirklich, da weißt du, jemand hat das Spiel gespielt, der kannte die Charaktere, der wusste, wie es funktioniert. Und das fühlt sich einfach gut an, wenn deine IP, die du eigentlich gerne magst, nicht total verschrottet wird, wie das bei anderen Filmen ist. Selbst der Warcraft-Film, ich fand den ganz okay, aber da frage ich mich wieder, wenn ich jetzt Warcraft gar nicht kennen würde und ich wäre ein Non-Gamer, würde ich mit dem Film überhaupt was anzufangen
wissen? Das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe, ne? Das ist halt bei dem Warcraft-Film auch so. Ich fand ihn auch gut, oder du sagst, okay, ich fand ihn gut, aber auch da wieder, ne? Das ist halt, ja. Aber die Frage ist, es ist natürlich auch schwierig, ne? Der Duncan Jones, ich folge ihm auf Twitter, hat schon oft formuliert, dass es echt schwierig war für ihn, den Film zu machen, weil er irgendwie allen gerecht werden musste, ne? Irgendwie, und er hätte ihn gerne so gemacht, wie er wollte, und dann kommt das Filmstudio und hat ihm reingeredet, du darfst das und so und so nicht machen. Dann hat musste er das ändern. Dann kam Blizzard an, irgendwie, die auch Einfluss genommen haben, gesagt, nee, das kommt gar nicht in Frage. Keine Ahnung, ich würde als Regisseur so einen Film auch nicht machen, wenn mir jeder da reinredet. Das ist halt scheiße. Also
ja, ich frage mich auch, was sie ihm da reingeredet haben. Also ich fand ja im Warcraft-Movie fand ich Garona zum Beispiel out of place, weil sie halt so ein bisschen versucht haben, so hot zu machen, wie die Grüne von Guardians of the Galaxy, wie heißt sie? Mhm.
Ich weiß schon, ja.
Und sieht auch sehr menschlich aus und sie hatte eigentlich einen größeren Teil als den sie haben sollte irgendwie. Eines hat mir echt gut gefallen, die Ork-Seite hat mir besser gefallen als die Menschen-Seite zum Beispiel.
Definitiv,
ja. Katka war super und so. Aber weil ich das kenne, ne? Und Stormwind, da ist Khadgar und hier und dies und das. Wenn ich das als Normalo gucke, denke ich mir, was ist das denn?
Ja, also, aber die Frage ist, ist es aber auch wirklich ein schmaler Grat, ne? Also, wenn du so einen Film machst, wem, also musst du dir vorher wahrscheinlich echt sagen, für was oder für welche Zielgruppe soll der Film sein? Will ich irgendwie die Gamer zufriedenstellen? Sind die Gamer das, die meinen Film groß machen? Oder reicht die Nische der Warcraft-Fans nicht aus? Und ich muss etwas schaffen, was für alle was ist.
Ja.
Und das ist das Problem. Und ich glaube, du musst dich vorher für eine von beiden Richtungen entscheiden. Beides geht nicht. Und ich glaube, dass beim Warcraft-Film halt versucht wurde, irgendwie so ein bisschen beides, was aber nicht funktioniert hat. Und dadurch sind beide quasi nicht zufrieden mit dem Film.
Ja, oder? Und guck dir mal so einen Schrott an, wie die Hitman-Spiele oder sowas, die absolut, wir borgen den Namen und machen dann was draus, was gar nichts damit zu tun hat. Warcraft wird das noch schlimmer gewesen sein, weil da sehr viele mehr Parteien mit reinquatschen. Ne? Blizzard möchte seine Sachen haben und dann hast du noch irgendeinen Producer, der irgendwas haben möchte und dann wurde getestet, dass die Audience das und das gerne mag, deswegen bauen wir jetzt das und das mit ein. Da, als Director hast du ja auch nicht, gerade als junger Director, wenn du nicht gerade Steven Spielberg bist, hast du wahrscheinlich auch nicht die Macht zu sagen, so, ich mach das jetzt einfach mal.
Ich glaube, das ist ein richtiger Scheißjob irgendwie. Gerade wie du sagst, als junger Regisseur, der irgendwie für sich versucht, seine Sporen zu verdienen, so einen Film zu machen und ständig reden ja irgendwelche Leute rein. Das musst du auch echt, ganz ehrlich, ich würde das so unbefriedigend finden.
Ja.
Aber das hat man auch bei dem Film gemerkt. Ja, genau. Und das hat er aber auch auf Twitter schon oft formuliert, ne, dass das echt scheiße für ihn war. Also, ich wurde immer wieder gefragt, hier danken, machst du noch eine Fortsetzung und so weiter. Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Es gibt ja wirklich hartnäckige Gerüchte, dass die neuen Walker-Film gerade machen. Ja, und auch von wirklich, ich hatte das auf meinem Blog, von einem Insider, der mit seinen Gerüchten und seinen Leaks immer sehr, sehr gut liegt. Von daher, die arbeiten gerade an neuen Warcraft-Filmen und ist halt wieder die Frage, ob sie es diesmal vielleicht wirklich richtig versuchen und nicht wieder irgendwie so ein bisschen Budget und mal gucken und können wir dann abschreiben, wenn es ein Misserfolg wird.
Also, was ich ja eigentlich gerne hätte, wäre, was sie hier jetzt Amazon und Lord of the Rings machen, eine Serie, eine richtig High-Quality-Serie, wo du alle Stories nacherzählen kannst, die ganzen Geschichten. Aber ich glaube, das wird nicht passieren.
Frage ist, als was? Als Realfilm oder als Animation? Es gibt ja super viele Leute, das lese ich immer, die sagen, boah, ganz ehrlich, das, was ihr mit den Cinematics macht, wenn ihr das als Film machen würdet irgendwie, das wäre der Oberhammer, aber das kann man wahrscheinlich finanziell nicht bezahlen auf dem Niveau. Nee.
Talking about Directors, hast du den neuen Zack Snyder Film gesehen auf Netflix jetzt, Army of the Dead?
Nee, ich habe den Trailer gesehen, habe gesehen, dass unser Matthias Schweighöfer dabei ist und Batista irgendwie die Hauptrolle spielt, aber mich hat der Trailer nicht so gekickt, muss ich sagen.
Ja, sie haben diesen geilen deutschen Safe-Knacker mit drin, der ist sehr geil, weil er immer Deutsch spricht. Ach du Scheiße,
Was ist denn Kacke? Ja, das ist ein ganz berühmter deutscher Schauspieler, Matthias Schweighöfer.
Ich fand durchaus gut, das Ende ist ein bisschen fragwürdig, aber es ist ein Fun-Zombie-Movie eigentlich und sehr schön anzusehen, also wirklich bildhübsch.
Also kann man gucken, sagst du, ja?
Ja, ist nicht... Ich fand den Ultimately enttäuschend, ohne es jetzt spoilern zu wollen. Die erste Hälfte ist aber richtig gut und er sieht verdammt gut aus. Die haben halt richtig geiles Zombie-Design und die Welt, die sie da aufbauen, ist richtig cool. Du hast Batista mit drin und wie gesagt, der deutsche Typ, den sie da haben, der ist auch relativ lustig. Und es ist halt ein Heist-Movie eigentlich, aber spielt halt in Las Vegas, was von Zombies besetzt ist und sie müssen da halt einbrechen und Geld klauen. Mehr oder weniger, das ist der Setup.
Okay, dann wird der ja, also das ist ja momentan das Geile in Anführungsstrichen, sieht wahrscheinlich jeder anders, weil viele ja Bock haben auf so ein Kinoerlebnis. Mir fehlt das, obwohl ja, also ich finde, manche Filme muss man im Kino gucken, aber mir fehlt das jetzt nicht arg, vor allem bei den Filmen, die jetzt rauskommen, wenn es jetzt irgendwie ein neuer, super gehypter Star-Wars-Film wäre oder so, würde ich das vielleicht anders sehen, aber mittlerweile finde ich es, also aktuell finde ich es eigentlich ganz angenehm, dass man die Kinofilme ganz entspannt einfach irgendwie auf der Couch gucken kann.
Ja.
Und von daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis der, ich glaube, den gibt's sogar schon bei uns für Pepper, wenn ich gerade darüber nachdenke, war der, glaube ich, schon irgendwo. Obwohl, du hast ja gesagt, bei Netflix, ist ja, okay.
Also dann, ist eine Netflix-Produktion. Also ist kein...
Dann ist er bei uns auch bei Netflix schon.
Das ist jetzt kein 10 of 10, aber wenn du ein bisschen ein Herz für Zombies hast und Batista magst, dann ist das eigentlich kannst du dich 2 Stunden gut unterhalten. Ja,
ich weiß auch nicht, ich mochte ihn als Wrestler, aber als Schauspieler irgendwie gut bei Guardians of the Galaxy, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der ist jetzt ein überragender Schauspieler, also.
Nee, aber ich finde ihn halt likable, wenn du den siehst, der wirkt immer sympathisch und das reicht eigentlich schon. Und das ist auch kein Film, wo jetzt, auch da kriegst du keine großartigen Dialoge und super Handlungen. Das sind halt Zombies, ne?
Das gucke ich gerade auf Netflix und ich hasse das so, dass die bei Netflix immer direkt anfangen, Trailer zu spielen. Da, Army of the Dead, ist er. Ist schon da.
Also er ist super schön, der Film.
Das 2,5 Stunden geht der. Huiuiuiui. Okay, cool. Weiß ich ja, was ich heute Abend gucke. Sehr gut.
Habt ihr auch das Zusatzmaterial? Die haben eine ganze Reihe an so Making-of-Zeugs.
Naja, das Gute an Netflix ist immer, dass es wirklich weltweit released wird. Ich gehe davon aus. 100 Pro. Zur Not ist es auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ja, also das wird es garantiert geben.
Wenn du nicht weißt, ob du den gucken willst, dann guckst du das Making-of, wo sie so die Effekte und das Design und so zeigen und dann kriegst du Bock auf den Film. Ist aber auch am besten vorher 1-2 Bierchen reinknallen, sonst hast du nicht den vollen Spaß. Würde ich jetzt nicht nüchtern empfehlen, weil er halt doch ein bisschen hohl ist.
Das wäre so ein Film irgendwie, den ich gerne auf eurem Sofa gucken würde. Und Michelle macht uns dann geile White Russians dazu.
Ja, das kann man ja machen, wenn man endlich mal wieder fliegen darf.
Ja, wir haben schon, ihr Lieben, wir haben schon im Vorfeld, wahrscheinlich wird der ein oder andere, es gibt ja wirklich viele Fans da draußen, die irgendwie unsere oder meine Vlog-Wochen irgendwie bei Sascha und Michelle in den USA einfach sehr lieben. Ich gehöre ja auch dazu, der das immer sehr liebt. Wir haben schon darüber gesprochen. Wir wussten beide nicht, wie jetzt die Situation ist, ob man theoretisch schon wieder in die USA fliegen darf. Jetzt eine lange Zeit lang waren wir ja auf der Liste der irgendwie gefährdeten Ländern, in Anführungsstrichen, in Sachen Corona, wo man als Deutscher nicht in die USA einreisen durfte. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile gelockert wurde. Aber ja, die deutsche Impfquote steigt ja aktuell sehr krass. Irgendwie, wir holen momentan krass auf. Und ich arbeite ja offiziell bis zum 30.06. beim Vereinfacher. Und ab 1.07. bin ich ja wieder normaler Lehrer. Aber dann sind ja Sommerferien. Das heißt, dann muss ich erst im August wieder hin. Und dann habe ich ja einen Monat frei. Und wenn das geht, wäre das wieder so ein Zeitraum, wo ich einfach mal wieder rüberjetten wollen würde. Müssen wir noch mal gucken, ob das euch passt, ob das mir passt und ob ich überhaupt fliegen darf. Aber das Lustige ist, du hast ja wieder im Vorfeld, wir haben ein bisschen gequatscht, während wir auf Sascha gewartet haben, auf Englis. Und du hast erzählt, du bist geimpft. Du hast zumindest deine erste Impfung schon verpasst gekriegt.
Ich habe ja ein bisschen länger gewartet durch meine Immunkrankheit. Die ersten Tests, die sie gemacht haben für die Vaccine-Tests, die haben sie halt nur mit normalen Menschen gemacht, mehr oder weniger. Und nicht Leuten, die schon halt irgendwelche chronischen Krankheiten hatten. Und deswegen habe ich ein bisschen länger gewartet. Ich bin aber jetzt in einem Punkt hier, wo es super easy ist. Also du gehst in Publix rein, da haben sie so ein Tischchen aufgebaut, da schreibst du dich kurz ein. Ich habe es spontan gemacht, habe 10 Minuten gewartet, kriegst die Spritze in den Arm und das war's.
Unglaublich unkompliziert das ist, ne? Bei uns musst du irgendwie lange Termine machen irgendwie. Das Geile ist, der neueste Schrei in Deutschland, Sascha, und das ist kein Scheiß. Es gibt mittlerweile eine Website hier in Schleswig-Holstein, die bietet quasi Bots an, um Impftermine sich zu sichern. Das heißt irgendwie als normal, das ist jetzt der neueste Schrei, diese Scalper, die gibt's ja jetzt überall, ne? Und die machen das jetzt so irgendwie, da gab's eine Firma, die hat irgendwelche Bots geschrieben, die dann auf die schleswig-holsteinische Impfterminseite gibt. Also da gibt's immer ganz kurzfristig Termine, wenn jemand abgesagt hat und neue Dings angekommen sind.
Nee, ihr habt Impfscalper? What?
Ja, genau. Also das ist eine Seite, jetzt ist ein Beispiel. Die hat das versucht, die hat gesagt, die Impftermine sind immer sofort weg. Ich mach das, ich habe einen Bot geschrieben, der die für euch abschließt. Ihr tragt euch ein, zahlt, ich glaube, 30 Euro oder so. Und dann kriegt ihr den Impftermin von mir. Daraufhin hat das Gesundheitsministerium gesagt, am Arsch, Digga, kannst du knicken? Das läuft so nicht. Dann hat er gesagt, ja gut, aber ich kann ja sonst machen, was ich will. Hat sich irgendwie abgesprochen, wie das rechtlich aussieht. Und hat dann gesagt, okay, ihr müsst jetzt keine 30 Euro mehr für den Termin zahlen. Ich mache euch einen Termin umsonst, aber ihr könnt spenden, wenn ihr die Sache hier unterstützen wollt. Das heißt, das gibt es weiterhin. Und ist natürlich ein Skandal, ne?
Okay, also, aber ich meine, es wird weniger werden. Je mehr Leute geimpft sind, desto mehr verschwinden.
Ja, vor allen Dingen je mehr. Wir kriegen jetzt im Juni, kriegen wir, glaube ich, warte mal, wie viele Millionen Impfdosen BioNTech? Ich glaube, 50 insgesamt? 50. Also wir haben bald das Problem nicht mehr, dass wir nicht genug Impfstoff haben. Und dann, aber die Art und Weise ist halt so, weißt du, ich habe halt auch geguckt, irgendwie, das Problem ist ja, in Hamburg wird jeder Lehrer geimpft, in Schleswig-Holstein waren es lange nur Grund- und Förderschullehrer. Und mittlerweile ist es auch aufgehoben und so weiter. Und ich habe halt geguckt, irgendwie steht bei meinem Hausarzt auf der Liste, irgendwie, der sagt, ja, du, das kriegen wir garantiert bald hin. Und in Schleswig-Holstein war das halt so, ne, da habe ich auch versucht, Termine zu machen. In Hamburg war das gar kein Problem, Termin zu bekommen. Aber die haben dann halt gesagt: so, ja, du musst entweder in Hamburg wohnen oder arbeiten. sonst dürfen wir dich nicht impfen. Das heißt, da hatte ich zwar einen Termin, aber den konnte ich dann halt nicht, nehmen. Und da habe ich also versucht in Schleswig-Holstein, das war halt eine Katastrophe. Die haben halt so ein Portal mit allen möglichen Landkreisen und dann poppen da irgendwie, drückst du den ganzen Tag F5 und dann poppen da irgendwelche Termine auf. Und immer wenn du draufklickst, buchen, war der halt instant weg. Und ich habe mich mal gefragt, wie kann das sein? Ich klicke doch sofort drauf. Ja, ganz einfach, weil es irgendwelche Bots gibt, die Termine wegschnappen.
Das war ich doch schon, wenn ich das beim Grafikkarten kaufen habe. Das war ich nicht auch bei der Impfung noch.
Genau. Bei der PS5 und bei den Grafikkarten ist exakt dasselbe.
Aber to be fair, also ist natürlich ein unfairer Vergleich, weil wir haben ja, also in den USA ist es so, dass die Pharmacies, also die Apotheken in den Supermärkten mit drin sind, ne? So Walmart, und Publix, die haben alle so eine kleine Apotheke. Das heißt, da ist auch immer ein Apotheker on duty eigentlich, jemand, der also spritzen darf. Dadurch hast du natürlich eine andere Infrastruktur, dass wenn du hingehst, ist eh jemand da, der dir eine Spritze in den Arm geben darf, während das, wenn du das nicht hast, musst du halt organisieren, ne? Wo ist das, wo wird geimpft, wer ist da, wer macht das und so. Das heißt, das in dem Fall hat uns sehr geholfen, dass wir eh überall die Apotheken relativ breit verteilt hatten und Leute, die halt spritzen durften.
Ja, bei uns ist das nie das Problem gewesen. Also wir deuten ja sehr kreativ, da wurden irgendwelche Turnhallen, bei meiner alten Schule irgendwie wurde einfach die Turnhalle der Schule unbedingt in ein Impfzentrum. Das war nie das Problem. Das Problem war, dass wir einfach sehr, sehr lange nicht genug Impfstoff hatten für alle, ne? Und wir hatten dann irgendwie einen Vertrag mit AstraZeneca und dann, ich weiß nicht, ob du das in den USA mitgekriegt hast, kam ja dieses Problem mit AstraZeneca auf, dass irgendwie das Hirnvenenthrombose bei einigen Fällen ausgelöst hat und dann gab es wieder irgendwas Neues und dann
ja, die Bundesregierung ist. Wir hatten das mit dem Johnson & Johnson, dass also ein geringer Prozentzahl irgendwelche Leute Blattklotz bekommen und dann da einen Hirnschlag bekommen haben. Und das reicht ja, wenn das einer in tausend ist, wenn das die Leute hören, dann hast du halt erstmal Angst, ne?
Ja, es ist klar, aber also die Quote dieser Hirnvenenthrombose war ja so gering, das war irgendwie 0, irgendwas Prozent. Und ja, da ist man natürlich dann so ein bisschen pragmatisch und sagt, ja, aber wenn die Alternative ist, irgendwie vielleicht irgendwie einen schweren Corona-Verlauf zu kriegen, dann nehme ich diese 0,1% oder 0, irgendwas Prozent Wahrscheinlichkeit dann in Kauf und lass mich trotzdem lieber impfen, ne?
Ja, vor allem, wir sind ja beide jetzt nicht mehr 20, sag ich mal, wir sind noch nicht in der Risikogruppe, aber ich glaube, wenn du so wie wir über 40 schon bist, ne, eher auf die 50 zu, dann siehst du es halt auch anders.
Ja, je älter du bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen schweren Verlauf hast, ne? Und wir hatten bei uns an meiner neuen Schule hatten wir irgendwie Bürgermeisteramt oder so, hattest du jemanden, der war, glaube ich, 46 oder so, das heißt noch jünger als ich, und der hatte halt einen schweren Verlauf und ist dann auch daran gestorben, ne? Also, ich meine, klar, also, es gibt immer Ausnahmen und immer komische Fälle, aber im Grunde, glaube ich, müssen wir uns noch keine, theoretisch, ne? Also, zu einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit, aber wir müssen uns, glaube ich, da nicht so viel Gedanken machen. So, aber ja, also grundsätzlich geht es ja darum, dass ich schnell wieder irgendwie euch besuchen möchte und das kriegen wir bestimmt dieses Jahr vielleicht, also spätestens im Herbst hin. Wie ist es denn eigentlich bei euch? Du hast am Anfang so erzählt, irgendwie so gefühlt ist es bei euch in Florida schon wieder so wie vorher, du bist jetzt geimpft, musst du noch mit Maske rumlaufen? Wie ist es bei euch in den Läden? Wie ist so die Stimmung, was Corona angeht bei euch?
Also Florida generell war ja sehr, sehr offen bis auf die ersten 3 Wochen, glaube ich, wo wir halt dicht gemacht haben. Und du hattest Indoor, also in Läden drin, musstest du Maske tragen. Das war eigentlich die ganze Zeit so. Alles andere war aber offen. Und jetzt ist ja das Maskenmandat weg im Staat und auch im ganzen Land. Und wir sind ja sehr Staaten aufgeteilt. Das heißt, einige Staaten haben nochmal Sonderregelungen für bestimmte Sachen. Und bei uns ist es so, dass wir jetzt keine Maskenpflicht mehr haben. Das heißt, also jetzt so gefühlt haben wir 3 Arten von Läden. Die einen sagen Mask optional, ne, kannst du nicht. Die anderen sagen, wenn du voll geimpft bist, brauchst du keine Maske. Und wir haben ein paar Läden und Ketten, die sagen ja immer noch bitte Maske tragen. Aber momentan fühlt sich's an, als wird's von Tag zu Tag weniger.
Okay. Ja, gestern war Eurovision Song Contest in Europa.
Ach, echt? Das vermisse ich. Weißt du, es kennt ja keine Sau hier. Ne? Der einzige Grund, warum die Leute das hier kennen, ist der Netflix-Film. Sonst kennt das wirklich gar keiner.
Der mit Will Ferrell, der?
Ja, genau. Da frage ich, ist das wirklich so? Haben sie gesagt, ja, das ist wirklich so.
Ja, das ist lustig. Ja, es war wieder eine Cringe-Show gestern. Da waren Beiträge dabei, die ja so peinlich und so cringe waren und natürlich vor Deutschland gelandet sind. Wir haben uns diesmal irgendwie so einen Beitrag gestrickt. So irgendwie, wenig heterosexuell wie möglich der Beitrag, darf man gar nicht sagen, ist man schon wieder, was weiß ich, homophob oder so, aber ja, also wirklich so auch noch so, ich will gar nicht, bin ich wieder alles mögliche, ich will das gar nicht zu sehr analysieren, aber der war wirklich sehr auf Eurovision Song Contest gedrillt, I don't feel sorry, also die Botschaft des Songs war so, Hass, der per Social Media verbreitet wird irgendwie, der ist böse und schlimm. Und das Problem ist, der Song war scheiße, der Typ, der ihn gesungen hat, war scheiße, der Auftritt war peinlich und wir sind mal wieder irgendwie Vorletzter geworden. Nur Großbritannien war noch schlechter als wir.
Die goldenen Jahre mit Raab sind halt vorbei, ne?
Ja, aber es ist auch lustig, dass jeder quasi irgendwie Raab fordert. Und ich habe mit dem heute auf Twitter mit einem Radio Bremen Journalisten, den ich sehr verehre, darüber gesprochen. Und er sagt, ja, aber es ist auch ein bisschen ungerecht irgendwie. Es gibt auch andere Leute, muss ja nicht immer nach Raab fordern. Es gibt auch andere Leute, die das machen könnten. Ja, Digi, aber seit 2011, nach dem zweiten Auftritt von Lena, irgendwie haben wir nichts mehr geschissen gekriegt und werden immer, ja, wir hatten immer mal so ein, zwei hier mit, wie hieß er? Den Bremer, kennst du nicht, ist egal. Wir hatten einmal so zwischendurch irgendwas, dann sind wir Sechster oder Siebter geworden, aber sonst haben wir immer verloren nach Lena und waren immer unter den letzten dreien und dieses Gelaber und jedes Jahr wieder irgendwie wird dann irgendwie so ein Beitrag zusammengebaut nach so einem Baukastensystem, okay. Großteil der, ich weiß gar nicht, wo man das strickt, aber dieser Beitrag, du musst dir den mal angucken, Jendrik heißt der. Jendrik, das ist der deutsche Beitrag, I Don't Feel Hate heißt der. Genau, da kannst du den Auftritt von gestern sehen, guck dir das bitte mal an. Also cringiger geht es wirklich kaum. Und klar, Deutschland, wir hassen in Europa alle gefühlt irgendwie, das werden wir auch nach 100 Jahren immer noch nicht loswerden. Da ist einfach irgendwie der Zweite Weltkrieg und Hitler einfach immer noch da, das ist leider so, ne? Das schwingt immer noch mit, nach all den Jahren. Normalerweise sagt man dann immer, ja, alle hassen die Deutschen und die anderen schieben sich gegenseitig die Punkte zu, gerade die so geografisch aneinander sind. Aber diesmal haben wir es einfach verdient, weil der Beitrag so beschissen war. Ja, wenn du mal cringen willst, guck dir mal an, Jendrik, I Don't Feel Hate, Germany Beitrag.
Ich schaue es mir gerade an, okay. Puh. Aber andererseits, das erwarte ich beim Eurovision Song Contest, solche Einträge. Ganz ehrlich, es wirkt aber sehr politisch ausgewählt. Was ist gerade in politisch, welches Thema, welche Message, lass uns da mal was mitmachen.
Genau, das ist der Punkt. Ne? Irgendwie so bunt und grell wie möglich irgendwie, ne? Dann noch irgendwie irgendeine Social Justice Botschaft auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, bunt und grell, um die Eurovision Song Contest Core Community auch anzusprechen. Aber das funktioniert da nicht, ne? Gewonnen hat Italien mit einem Hardrock-Beitrag. Oho. Und das, der wirklich gut war. Also ich fand den wirklich gut. Ich weiß gar nicht, das ist ein bisschen was von Linkin Park. Ah, nee, Linkin Park war eher Finnland. Aber schon sehr Hardrock-lastig und es gibt jetzt einen kleinen Shitstorm auf Twitter, weil der Gewinner wohl, ich habe den auch schon auch gesehen, sich während des Votings einfach eine Koksline reingezogen hat.
Okay, na gut, das Zeug ist wahrscheinlich nüchternhaft vertragen.
Du siehst dieses Twitter-Video, ich hab mir das Voting auch nicht mehr angeguckt, weil der ganze. Also ich meine, ich guck seit, das war bei uns früher in Familie im Hause Krömer, war das einfach ein Ritual. Also ich guck seit 40 Jahren oder so den Eurovision Song Contest. Jedes Jahr nehme ich mir vor, ich guck die Scheiße nicht mehr, aber es ist einfach ein Ritual und ich werde es auch in den nächsten Jahren gucken.
Ja, ja.
Und was am meisten Spaß macht, also meine Frau und ich haben gestern irgendwie geil, einen riesigen Tisch voller Leckerlis von Tomate, Mozzarella über Streme Lachs, also wirklich richtig geil aufgefahren, dann fressen ohne Ende und dann über die Beiträge lästern. Das macht halt so Bock.
So macht man das aber auch.
Genau, so macht man das.
Mir fehlt es halt wirklich. Also damals, als ich noch in Berlin gewohnt habe, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so riesig war, aber die Restaurants haben das halt, war komplett zu mit großem Screen und du musstest Plätze buchen, wenn du das da gucken wolltest, weil das so populär war. Und vor allem in den großen Jahren, wo das berühmte Jahr, wo Lordi gewonnen hat und so. Und das haben wir, was du jetzt gerade sagst, das war immer ein Riesenevent.
Ja. Und
das wäre das beste Jahr, als Lordi gewonnen hat.
Ja,
es gab
auch wirklich mal, also ich glaube, es ist immer noch so, jetzt wegen Corona halt dieses Jahr nicht, aber es gibt auch wirklich in Deutschland so eine richtige, also gerade so in diesen Jahren, so vor 5 Jahren oder so, da war es aber auch irgendwie, wenn Eurovision Song Contest war, da war zum Beispiel in Hamburg irgendwie war richtiges Volksfest, die Innenstadt komplett dicht und dann gab es auch immer so ein Event mit Auftritten und es wurde richtig geil zelebriert, auch wenn wir jedes Jahr irgendwie unter die letzten drei immer nur kommen. Die Deutschen haben es mega abgefeiert und das, ich glaube, wenn nicht Corona wäre, wäre das auch immer noch so.
Ja, ich würde es auch hier gerne gucken mit meinen Freunden, aber die denken ja, ich bin geisteskrank, wenn ich ihnen das zeige, weil die haben da absolut gar keinen Draht zu irgendwie. Hat dir der Film denn gefallen, der Netflix-Film?
Ja, war okay, war jetzt nicht so mega, aber ja, ich habe ihn halt geguckt und ja, ich mag halt Will Ferrell unheimlich gerne, der kann auch machen, was er will, der ist halt immer lustig, der Kerl. Kennst du diesen Will Ferrell NBA-Werbespot, kein Werbespot, aber wo er mit Drake zusammen irgendwie diese Coaches spielt mit dem Abklatschen? Mit dem High Five. Alter, den musst du dir mal angucken. Das ist einer der lustigsten Videos, die ich je gesehen habe. Er spielt halt mit Drake, so ein Coach. Bei den Toronto Raptors oder so ist auch ein bekannter Basketballspieler dabei und sagt halt so von wegen, ja Leute, ihr ist, so auf Defense und Offense und so weiter, so eine Scheiße, viel wichtiger ist, dass ihr irgendwie, wenn ihr einen Punkt macht, richtig geil High Five geben könnt. So, und dann zeigt er so, so lustige Versionen von High Fives, am Ende irgendwie den Obi-Wan. Also guck dir das Video mal an, das ist wirklich unfassbar lustig. Auch wenn man Basketball nichts am Hut hat. Also ich bin ein Riesenfan von Will Ferrell, ich finde den so unfassbar lustig.
Ja, der macht immer, also hier, meine Lieblingscomedy mit ihm ist, den hast du bestimmt gesehen, The Other Guys. Hast du den gesehen?
Das ist ein Film oder Serie?
Ein Film mit Marky Mark hier und ihm. Das ist mein absoluter Lieblingscomedy.
Warte mal,
mit
der ihm. Heißt auf Deutsch wahrscheinlich anders, The Other Guy. Ich muss ihn nur sehen. Ich meine, The Other Guys. Ach, als die beiden die Väter spielen. Ja, geil. Ja, kenne ich.
Nee, das ist der andere. Das ist
der andere?
Daddy is Home. Wo sie die Polizisten sind, diese trottligen Polizisten.
Die kenne ich auch.
Rock und Samuel Jackson mitspielen.
Ja. Okay, ich dachte jetzt vom Trailer her. Ja, ich sehe es gerade. Ja, kenne ich auch. Das ist auch eine gute Kombo, die beiden, ne? Das ist ein mega Kombo.
Ja.
Die beiden Polizisten-Loser, ne? Genau, ja, das Zweier-Team, das immer abstinkt.
Ja, aber sein Prius fährt und die Obdachlosen da ihre Sexorgien in seinem Auto haben, da lache ich jetzt mal wieder schlapp.
Ich erinnere mich, ja, aber Will Ferrell ist einfach ein Gott. Auch als er hier diesen Weihnachtself spielt und so, das ist ja unfassbar lustig.
Ja, ich glaube, Geschmackssache. Manchmal hast du ja, die Person mag ich nicht oder die mag ich, aber das ist so jemand, den gucke ich immer, egal was er macht, weil er halt sympathisch ist und lustig.
Okay, ich sehe gerade die Fußballergebnisse von heute. Übrigens, ich bin ja sehr traurig, ne? Ich habe ja gestern wirklich einen rahmschwarzen Tag gehabt. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast.
Ich habe es gelesen bei dir. Ja, das mein Beileid. Aber ja. Es ist ja nicht für immer, oder? Man kann ja wieder aufsteigen.
Ja, theoretisch kann man wieder aufsteigen, aber also für alle, die jetzt nicht fußballaffin sind und sich fragen, wovon redet er? Mein glorreicher SV Werder Bremen ist gestern in die zweite Liga abgestiegen. Es fühlt sich immer noch surreal an, weil irgendwie ich verfolge jetzt seit fast 40 Jahren die Bundesliga. Und Werder Bremen war immer in der ersten Bundesliga. Und das ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, also nicht in meinem Leben, als ich ganz klein war, wäre das schon mal abgestiegen, aber da habe ich das ja nicht mitbekommen. Aber es ist das erste Mal in meinem, ich verfolge die Bundesliga-Leben, dass Werder Bremen nicht in der ersten Bundesliga spielen wird. Und das ist halt echt, das Geile ist, irgendwie die ganze Zeit denkst du, ach, ist mir alles scheißegal und das wird schon nicht passieren und so weiter. Und wenn es da passiert, ich habe auch gestern nicht damit gerechnet einfach. Ich habe gedacht, irgendwie Relegation schaffen wir mindestens und dann macht irgendwie kurz vor Schluss Köln das 1-0 und wir sind weg. Und ist auch verdient irgendwie auch, aber das Problem ist, dass wir jetzt, ich will nicht sagen, vor dem Nichts stehen, aber irgendwie dieses Gesülze irgendwie, was ja auch der HSV jedes Jahr macht oder auch nach ihrem Abstieg gemacht haben, wir steigen direkt wieder auf. Ich sehe das halt ehrlich gesagt nicht, weil wir 30 Millionen Schulden haben durch Corona, irgendwie jetzt schon irgendwelche Anleihen rausgeben müssen. Wir haben die DFB-Lizenz nur unter Auflagen bekommen. Das heißt, wir müssen irgendwie von den 30 Millionen, die wir haben, irgendwie, ich glaube, mindestens 10 oder so abtragen bis dann und dann. Sonst kriegen wir 6 Punkte abgezogen. Jetzt wird ein Ausverkauf stattfinden, unsere ganzen Spieler gehen weg und wir haben noch nicht mal einen neuen Trainer für die nächste Saison. Also als Werder-Fan ist gerade alles schwarz. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass wir...
Aber danach geht's wieder bergauf. Also ich habe ja lange in Frankfurt gewohnt und da bist du besser Eintracht-Fan, sonst wirst du verprügelt. Und wir waren auch irgendwann, ich weiß nicht wann das war, wo sie abgestiegen sind. Und jetzt sind sie ja wieder gut dabei, ne?
Ja.
Damals aber ganz unten abgestiegen,
Ja, aber das Problem ist, dass Corona halt wirklich bei vielen Vereinen große Wunden hinterlassen haben finanziell. Und dass du jetzt ausgerechnet jetzt, wo du eh finanziell angeschlagen bist von Corona, absteigst und auch nicht die Möglichkeit hast, da irgendwie dir jetzt irgendwie junge, hungrige Leute zu holen, die jetzt Bock irgendwie haben, sich mit Werder in der zweiten Liga hochzuarbeiten. Und wir haben auch keinen Trainer, das darf man auch nicht vergessen. Warum sollst du jetzt noch zu Werder gehen? Also für uns, es könnte jetzt sein, dass wir jetzt irgendwie, ja, wir stehen so ein bisschen am Scheideweg. Crossroads war vorhin die Sache bei Blizzard. Also ja, das wird auf jeden Fall ein spannendes, interessantes Jahr, so oder so. Und nie war die zweite Bundesliga so attraktiv, aber auch gleichzeitig so stark, ne? Also HSV, Schalke, Werder, Pauli, Hannover, also das sind unglaublich viele Traditionsmannschaften jetzt in der zweiten Bundesliga. Und ja, vielleicht wird es auch ganz, ganz unterhaltsam, ne? Also die haben zwar scheiß Anstoßzeiten und spielen montags und so, aber wird vielleicht mal wieder interessant, weil die Bundesliga ist ja auch gähnend langweilig, weil immer Bayern Meister wird. Von daher
wird es vielleicht mal.
Das wird auch immer so bleiben jetzt. Also, keine Ahnung, vielleicht gibt es mal eine Ausrutschersaison, wo es Red Bull oder Dortmund wird, aber.
Das hat auch mit dem Geld zu tun, oder? Wenn du so viel Kohle hast, dass du dir kaufen kannst, was du möchtest,
gewinnst
du
mehr. Ja, es ist halt, das US-System ist einfach Lichtjahre vorne, was das angeht, ne? Weil eben das System an sich einfach fair ist und die Scheißteams. die Scheiß-Teams also, kriegen halt die geilen College-Spieler und dadurch wechselt sich halt das immer ab. Also es ist super geil, finde ich.
Ja, auf der einen Seite. Dafür finde ich aber im deutschen System besser, dass theoretisch jeder ganz nach oben kommen kann. Und wenn du mit deinen 10 Freunden eine Fußballmannschaft gründest und du spielst besser als jeder andere, dann kannst du irgendwann Nummer 1 werden. Und das ist ja hier nicht so möglich, weil alles so durchorganisiert und gekauft ist.
Ja, genau. Das ist ja gut. Also das ist definitiv ein Nachteil, dass es keinen richtigen Wettbewerb gibt, zumindest nicht hinten raus. Weil du kannst ja, also es war ja auch lange Zeit, gerade so bei in der NBA, also ich glaube in allen Sportligen so, dass die Team, wie heißt es, getankt haben, ne? Dass sie gesagt haben, okay, die Saison, wir schaffen die Playoffs nicht mehr. Das heißt, wir verlieren jetzt absichtlich jedes Spiel, damit wir irgendwie am Ende des Jahres irgendwie die geilen College-Spieler kriegen. Das wurde jetzt ein bisschen aufgebrochen, das System, dass irgendwie da irgendwie alle unteren Teams irgendwie und das nicht mehr der als erster picken darf, der am wenigsten Spiele gewonnen hat, sondern dass es da so Losverfahren gibt unten. Aber ja, also perfekt ist das auch nicht, aber ich denke trotzdem, also ich meine, das ist in allen europäischen Fußballligen so, dass irgendwie immer, keine Ahnung, in Spanien ist es halt Real Madrid oder Barcelona, jetzt ist irgendwie Atletico irgendwie noch dabei, die jetzt ab und zu mal Meister werden, aber keine Ahnung. Also in allen großen Ligen gibt es irgendwie 1, 2, 3 Teams, die immer Meister werden. Ausnahme ist die Premier League. Aber ja, also das System ist halt so, dass diese Kluft einfach wahnsinnig auseinander ist. Ne? Bayern ist in Deutschland halt so weit vorne, da kannst du machen, was du willst, die holst halt einfach nicht mehr ein. Ne? Die haben halt einfach gut gearbeitet irgendwie. Uli Hoeneß hat da einen guten Job gemacht über Jahre. Und ist nicht so, dass es unverdient ist, ne? Also ich würde nie sagen, irgendwie Bayern hat den Erfolg nicht verdient oder sich nicht erarbeitet. Aber es ändert nichts daran, dass die Liga einfach todlangweilig ist, weil Bayern immer Meister wird. So, das ist halt einfach ja. Langweilig. Und der Fußball, ja, kann die ganze Entwicklung des Fußballs, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast in den letzten Wochen, mit dieser Super League irgendwie. Es geht nur ums Geld, der Fan ist einfach irrelevant geworden, ist einfach nur noch der, irgendwie der blind bezahlen soll und es ist alles so, allglatt und langweilig und der Spielplan wird immer weiter ausgedingst, immer mehr Spiele, immer mehr Geld. Bei der EM irgendwie, es war letztes Mal schon so, irgendwie hast du Teilnehmerzahl aufgestockt worden, dann hast du irgendwie in der Vorrunde Spiele wie, was weiß ich, Malta gegen San Marino, so nach dem Motto. Das ist halt, das will ich halt bei der EM einfach nicht sehen, weißt du? Und jetzt, das ist der neueste Schrei ist jetzt, dass sie die WM alle 2 Jahre machen wollen, zumindest darüber diskutieren. Und das verliert alles, dadurch verliert diese ganze Sache einfach den Flair, weil alles nur noch ums Geld geht, weißt du? Ist halt nichts Besonderes mehr, wenn, also früher war das so, du hast 4 Jahre auf eine WM gewartet, ist ja zum Glück aktuell immer noch so. Und dann war es einfach sowas ganz Großes und Besonderes, weil einfach wirklich auch nur die Besten damit gespielt haben. Und das wird alles aufgeweicht, jetzt auch die Champions League, weil alle rumjammern irgendwie, weil sie alle hochverschuldet sind, weil sie einfach über ihre Verhältnisse gelebt haben. Und ja, keine Ahnung, jetzt durch die Pandemie noch mehr Schulden haben, fast insolvent sind. Und einfach fordern, wir wollen noch mehr Geld verdienen, UEFA macht irgendwas. Oh. Und wenn nicht, dann machen wir die Super League. Und stattdessen sagt dann die UEFA, okay, wir machen eine Reform. Wir machen jetzt die Champions League auf in die richtige Liga. Dadurch habt ihr mehr Spieler. Habt ihr wesentlich mehr Spiele und verdient mehr Geld. Die Spieler kotzen natürlich. Aber ja. Und,
ja, aber woher kommen denn die Hauptkosten doch von den Spielern, oder?
Ja, klar, nur von den Spielern. Also klar, Budget halt, ne? Also klar, die Spieler sind ja auch unbezahlbar geworden, ne, was die an Gehältern bekommen. Und ja. Also auf jeden Fall.
Ja, immerhin habt ihr eine aktive Szene. Bei uns ist ja seit den letzten WM-Auftritten, wo wir nicht ganz komplett schlecht waren, das ist ja wieder abgeschwächt und Leute haben nicht wirklich Interesse. Und das letzte Mal, dass wir irgendwo auf dem Podest gelandet sind, war, glaube ich, 1930 oder so, ja, also schon ein bisschen her. Und die Begeisterung kommt einfach nicht in Schwung. Immer wenn man was isst, dann schwächt es wieder so ein bisschen ab.
Ja gut, Begeisterung kommt halt nur irgendwie, wenn man erfolgreich ist in irgendwas, ne? Und das, ja, waren die Amerikaner halt bei in dieser speziellen WM. Ich weiß gar nicht, was das. Doch, das war, als wir Weltmeister geworden sind. 2014 war das, ne? Genau. Und seitdem sind die Amerikaner einfach wieder am Erdboden verschwunden, ne? Das ist ja das Problem. Ja, obwohl ihr natürlich viele Junge habt, die jetzt auch in der Bundesliga spielen, ne? Oder jetzt in der Premier League.
Also, ja, das ist ja ein Problem. Wenn du ein talentierter Fußballspieler bist mit deinen 19 Jahren, dann bleibst du halt auch nicht hier, weil dann gehst du dahin, wo eine Liga ist, ne?
Aber das ist halt nicht schlimm. Das machen halt alle so. Das macht dann die Nationalmannschaft stark, ne? Wenn solche Leute wie, keine Ahnung, jetzt hier unser Sargent, der ist ja auch Amerikaner, oder wie heißt der von Dortmund zu Chelsea gegangen ist, ist ja auch ein Riesenspieler, Pulisic. Wenn die alle in den USA spielen würden, dann würden die halt nicht besser werden, ne? Und jetzt, dass sie in europäischen Ligen mitspielen, die kommen halt einfach als gestandene Fußballer irgendwann zurück, beziehungsweise spielen für die Nationalmannschaft und nach ihrer Karriere werden sie vielleicht Trainer und bringen halt irgendwie diese Fußballkultur dann mit. Ich glaube, dass das ehrlich gesagt eine ganz gute Idee ist, so wie die das machen. Und für die Nationalmannschaft kann das nur positiv sein. Ist halt für die amerikanische Liga ist halt wertlos dadurch, weil irgendwie jeder, der kicken kann, geht da raus. Aber für die Nationalmannschaft ist das halt eine gute Sache, glaube ich.
Ja, also das, seit Klinsmann nicht mehr da, das pusht, der hat wirklich super viel gemacht, gelobbyt und die Liebe dafür ein bisschen aufleben lassen. Und seit er jetzt weg ist, da ist es absolut runtergefallen.
Oh, okay.
Aber ist auch mehr Konkurrenz hier. Wir haben ja Football, was super populär ist, Basketball, was super populär ist.
Ja, aber das sind auch alles klassische amerikanische Sportarten. Eben, das ist das Problem. Die sind etabliert seit 100 Jahren. Ja.
Da ist nicht so viel Platz, noch eine weitere super populäre Sportart mit dazu zu bringen. Und dann haben wir noch Baseball und Eishockey, was auch super populär ist. Du kannst halt nur so und so viel Sport vertragen, ne?
Ja, du sag mal, was mir gerade einfällt, als ich beim letzten Mal bei euch war, haben wir ja so eine geile, also das ist sowieso, deshalb frage ich auch zu gerne zu euch, weil wir immer irgendwie irgendeine geile Scheiße machen. Und das letzte Mal, als wir da waren, haben wir ja, ich weiß nicht, ihr Lieben, ob ihr euch daran erinnert, liebe Community, haben wir ja irgendwie versucht, die Alimania-Crew als Funko-Pop-Sachen selber zu bauen. Und wie immer, was sowas angeht, hat natürlich Michelle da unglaublich viel Skill, irgendwie hat die dann aufgeweicht, irgendwie den Kopf rausgemacht und hat sich da Guides angeguckt und so weiter. Also, habt ihr die eigentlich fertig gemacht oder stehen die immer noch unangemalt bei euch rum?
Die stehen angemalt hier, wenn ich den Kopf drehe, auf dem anderen Schreibtisch. Die sind
noch nicht zusammengebaut. Wir haben sie, als ich gefahren bin, also als ich kam, war ja Horst schon fertig. Und dann haben wir ja die anderen gebastelt irgendwie. Ich habe auch mit gebastelt, aber meine Fähigkeiten sind natürlich limitiert da. Aber Michelle hat das dann irgendwann in die Hand genommen und hat gesagt, pass mal auf, wenn du nächstes Mal kommst, dann sind die alle fertig. Und ich habe mich immer gefragt, sind die jetzt eigentlich fertig? Ich würde dich bitten, mir einfach mal ein Foto davon zu schicken. Ich würde es gerne mal sehen.
Ja, also ich würde sagen, die sind so 70% fertig. Wir haben aber seit Ewigkeiten nicht dran gearbeitet. Ich hatte letztens wieder ein bisschen Warhammer selber gepaintet und keine Zeit wirklich gehabt, aber sind, ja, 70% würde ich sagen, sind sie fertig.
Ja, geil. Ja, ich bin ja momentan im Painting-Game, beziehungsweise ich versuche es. Ihr seid natürlich viel besser damit, aber ich habe halt viele coole Leute in meiner Community, die mir auch Tipps geben und so weiter. Und ich habe mir jetzt so ein Ergonomic Handle Grip geholt, weil gerade wenn je kleiner die Figuren sind, das hast du mir auch damals erzählt, desto schwerer ist es, sie anzumalen und desto präziser musst du sein. Und das Problem ist, bei den kleinen Figuren, also ich habe ich erzählt von Leo, irgendwie von einem Community-Mitglied, dem Kevin, der hat mir so ein geiles Modell von meiner Hörspielfigur gebastelt. Und ich habe die jetzt in meinem 3D-Drucker zweimal aufgedruckt, irgendwie einmal als Scale 250 oder 300. Der ist also richtig groß und die kannst du ganz entspannt anmalen, da kannst du einfach anfassen, ist kein Problem. Aber diese kleinen Figuren, ne, wenn du die anmalst, hast du immer nasse Stellen. Das heißt, du musst, du kannst nicht nur nicht drehen, sondern es ist halt schwierig. Und aber ich mache auch diese große mittlerweile auf diesen Griff, weil es einfach viel einfacher ist, stillzuhalten, wenn du sie in so einem Griff hast, als wenn du sie irgendwie irgendwo anfassen musst. Ne? Macht ihr auch auf so einem Griff, oder? Hast du mir nicht sogar damals empfohlen,
ja, dass du. Du hast, also wenn du es irgendwo draufstellen kannst, ist auch okay zum Festklemmen, aber du smatschst dann halt nicht mehr mit deinem Finger drauf und verschmierst genau. Das und stickst das und du kannst einfach, musst nicht die Muskeln anspannen und das Ding irgendwie halten oder sowas. Es hilft ein bisschen.
Ich habe, wie gesagt, ich bin ja jetzt da total drinne irgendwie. Ich habe Leo angemalt, der sieht sehr, sehr gut aus. Also man merkt auch den Progress. Ich habe ja vorher die Horstpuppe angemalt. Auch da hatten wir so ein Model, das war noch so ein bisschen unsauber. Aber ja, also es ist mir echt schwer. Also auf der einen Seite ist es ein schönes Hobby, finde ich, weil man irgendwie so runterkommt. Ne? Du musst halt, um die Figuren für mich anmalen zu kommen, musst du halt runterkommen. Du kannst ja nicht so, ich bin ja so ein zappeliger Typ eigentlich. Das heißt, du musst ja komplett konzentriert sein. Du musst halt irgendwie runterkommen, damit du auch gerade diese ganzen Feinheiten malen kannst. Aber mir fällt es halt unheimlich schwer und das ist halt wirklich eine Übungssache, diese nicht nur diese Feinlinien zu malen, sondern auch diese Begrenzung, ne, wo die eine Farbe aufhört und die andere anmalt. Ihr habt mir am Anfang echt gute Tipps gegeben, nämlich immer von oben nach unten zu malen. Das habe ich immer alles so behalten und aber es ist ja auch eine Wissenschaft mit den Washes und so weiter. Mir hat jetzt der Azuri aus dem Team echt einen guten Tipp gegeben. Ich habe mir jetzt extra neue Farben bestellt. Weil ich bei der Horst-Figur, da war so ein Skull dabei, da steht Horst auf so einem Totenkopf. Und dann, ich habe mir ja diese Farbenauswahl-Bundle verlinkt. Und das habe ich dafür genommen und da war halt ein Wash dabei. Und dann habe ich bei dem Skelett das ausprobiert und das ging echt ganz gut. Also da war ich ganz stolz im Video, habe ich dann erzählt, boah, das ist der Wash und das mit dem Skelett sieht ja geil aus, weil halt diese dünne Farbe dann in die Rillen reinfließt und dadurch entsteht so ein Schatteneffekt. Und dann hat er mir dazu gesagt, du pass auf, ich habe da eine ganz gute Idee für dich. Es gibt mittlerweile Farben, da ist der Wash schon drin. Von Citadel Color. Ich glaube, das ist sogar von Wargaming direkt.
Ja, das sind die schönen, teuren.
Genau. Die sind halt nicht so günstig, so ein Dings. Aber ich habe mir jetzt zwei bestellt irgendwie. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine Leo-Dings schon fertig. Aber ich will ja irgendwie so meinen Hardcore-Fans so eine angemalte Leo-Puppe einschicken. Und das habe ich mir jetzt also einmal für, das heißt Contrast Yenden Jello. Und Contrast Gore Granta Fur. Das eine ist quasi gelb, das andere ist braun. Das sind also genau die Farben, die ich für Leo brauche. Aber das sieht echt nicht braun aus. Aber ich habe mir vorher ein Video angeguckt von jemandem, der es gemalt hat. Das ist, glaube ich, auch das Beste, wenn du dir nicht sicher bist, wie wird die Farbe denn am Ende aussehen. Und also es ist halt quasi, das heißt auch Kontrast, ne? Und Kontrast ist halt immer, habe ich mir von Azurius erzählen lassen, ist halt wirklich eine Farbe und der Wash ist schon drin und dadurch hast du diese Kontraste. Und bei der nächsten Leo-Figur werde ich das halt ausprobieren, hab mir dann auch noch, aber du hast schon recht, bei Wargaming ist halt alles teurer. Ich habe mir noch so einen ganz feinen Pinsel mitbestellt. Einen Artificer Layer. Wie wird das ausgesprochen? Sag mal eben.
Ich weiß nicht, wie das Ding heißt.
Artificer wird's geschrieben. Wird es auch so ausgesprochen? Artificer Layer?
Artificer, also, würde ich sagen.
Artificer. Das so ja, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz dünner Pinsel für die dünnen Striche. Die ganz fein. Und ja, die sind, es ist schon sehr teuer, muss ich echt sagen. Im Vergleich zu so einem Bundle, was mir Michelle empfohlen hat. Die Frage ist auch, ob sie so viel besser sind. Aber das werde ich jetzt rauskriegen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin voll im Miniature-Painting-Game und druck die Scheiße dann auch selber aus. Ja, voll geil. Cool. Und jetzt am Wochenende fange ich an, die Razor Crest auszudrucken. Habe ich jetzt wochenlang angekündigt. Oh. Und dieser hat natürlich viele Einzelteile. Ich habe mir extra so einen schönen Modellkleber gekauft, von der Community empfohlen. Und das habe ich geliebt als Kind, ne? Ich weiß noch, als ich meinen ersten AT-AT damals so als Modellbausatz dann zusammengeklebt habe und dann angemalt habe. Und das ist richtig geil. Und das will ich jetzt mit der Razor Crest auch machen. Und da kann man auch anmaltechnisch einfach nicht so viel falsch machen, weil die ist einfach grau und hat viele Einschussstellen. Das ist, glaube ich, drawing-technisch jetzt nicht so schwer.
Ja. Wenn das schon so ein bisschen abgenutzt aussieht, dann fallen viele nicht so auf. Aber ich meine, du kannst kannst da 2000 Stunden reinstecken und dich noch verbessern. Also, du auch, wenn du auf YouTube guckst, wie da die Qualitätsunterschiede sind. Wir sind ja, also ich zumindest auf dem Noob-Level unterwegs. Du kennst so die Basistechniken und das ist schon ganz gut. Aber wenn die Leute siehst, die das richtig können, das sieht so echt aus, als wäre es
keine Ahnung, gerendert. Ich hab da jetzt, nach deinem Tipp habe ich da viele Videos geguckt, das ist echt beeindruckend. Auch wie easy das denen fällt, so genau zu malen, das finde ich so beeindruckend. Ja. Der nächste Step.
Wenn du viel bastelst und interessiert, ich kann dir den YouTube-Kanal Black Magic Crafts empfehlen. Der Typ macht sowas. Der macht Malen, Basteln, wie du so aus Styropor und aus Farben so kleine Modelle, genau so ein Zeug einfach selber bauen kannst und wie du es anmalen kannst mit ganz vielen einfachen Tricks und so. Das ist ein extrem guter Kanal für diese Art von Kunstarbeit.
Ich hätte halt dann Bock, der nächste Step wäre halt, wenn du die Razor Crest fertig hast und sie angemalt hast, dann noch so ein, wie nennt man das, Memorabilia zu bauen, also quasi so eine Umgebung, wo die dann steht oder so. Das heißt, so eine Oberfläche. Ein
Diorama, ja.
Ja, genau sowas. Das finde ich halt super geil, aber das ist halt der nächste Step. Und was ich halt auch noch gerne hätte, das sieht man in den Videos, sind diese Sprühpistolen, ne, dass du quasi auch dann Übergänge selber sprühen kannst und so. Das ist dann, glaube ich, noch mal professioneller. Gerade jetzt für die Razor Crest habe ich halt eine große, relativ große Fläche, die ich mit Grau oder Silber oder so anmalen muss. Und ich glaube, das ist cooler mit so einer Spraypistole. Hast du da Erfahrung mit? Nee, ne?
Nee, habe ich gar nicht, weil ich male ja meistens nur sehr kleine Sachen an. Also jetzt hier mal so ein Warhammer Dreadnoughts oder so, die ein bisschen größer sind. Aber ich bin auch nicht so hardcore da drin in dem Hobby.
Okay, ich weiß, dass in der Community viele sind, ihr Lieben, wenn ihr mir da mal einen Tipp geben könnt, ne, was man da bestellt. Wahrscheinlich ist das auch nicht so ganz billig, weil du ja irgendwie so, was weiß ich, irgendwie so eine, was brauchst du, eine CO2-Flasche oder was nimmt man da, damit das sprüht, so ein Sprühpistol und dann musst du so eine, da muss ja irgendwie ein
Kompressor oder irgendwas.
Ja, irgendwie so, irgendwas musst du haben, damit da ja Druck rauskommt. Und dann schiebst du da so eine Ding. Also, falls da, ich weiß, wir haben in der Community alles, irgendwie, ich habe so viele Tipps da schon gekriegt. Falls mir da irgendjemand mal so ein Grundsetting irgendwie verlinken kann oder mir erzählen kann, was ich da brauche, weil wäre schon geil, wenn ich die Razor Crest schon ansprühen könnte. Weil die anzumalen mit Grau, ich weiß nicht.
Wenn du so ein Diorama dazu bauen willst, den ich dir geschickt habe, da kriegst du genau die Tipps, wie du das baust. Aus ganz billigen Materialien, Styropor und Pappe und sowas.
Also, der Dings heißt Black.
Link gerade geschickt. Achso. Er hat genau sowas
in Discord. Black Magic Craft. Ja, richtig geil. Guck ich mir nachher an.
Und der krassesten Sachen, so wie so ein paar Stücke Styropor, denkst du dir, wie gut kann das werden? Und dann sieht das aus wie, keine Ahnung, für $100 im Laden gekauft, weil das so gut aussieht.
Ja, richtig geil. Ich bewundere sowas und das ist natürlich auch für uns Nerds einfach geil. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Ne? Ich habe mir gesagt, ja, 3D-Druck, ganz nett, aber was willst du schon drucken? Das sind alles Sachen, die brauchst du wahrscheinlich nicht. Aber es sind so viele nützliche Sachen, ne? Also, es ist angefangen bei diesem dämlichen, total simplen Zahnpasta-Ausdrücker. Das nervt so, Alter. Bei Leo irgendwie, diese Kinder-Zahnpasta-Dinger sind immer leer. Und dann rängst du dir den Arm aus, diese scheiß Zahnpasta da rauszukriegen. Und jetzt habe ich mir so ein Ding ausgedruckt, das ziehst du einfach drüber, ziehst ein kleines Stück weiter nach links und dann kommt da was raus. Es ist so viele geile Sachen. Oder irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt so viele Projekte irgendwie, wo zum Beispiel diese ganzen, sagen wir mal, smarten Blumen Töpfe, ne? Wo du so einfach zwei übereinander klickst oder sonst was und ist dann Wasser drin und die Wurzeln ziehen sich das Wasser dann, was sie brauchen und so. Gibt ja so, und die kosten ja so viel, das ist ja so ein Hipster-Scheiß. Wenn du da irgendwie bei Instagram eine Werbung kriegst, ja, voll geil und voll das coole System und dann zahlst du irgendwie 100 Euro für und du denkst, wollt ihr mich verarschen? Und selbst die Dinger kannst du einfach, drückst einfach in zwei Steps aus. Das ist so das Nächste, weil ich habe jetzt irgendwie bei Aldi gerade irgendwie, die haben gerade im Angebot Tomatenpflanzen. Für 1 Euro 6 Stück habe ich einfach mal so mitgenommen. Und das nächste, was ich jetzt machen werde, ist mir so ein, habe ich extra PETG, das ist der nächste Step. Damit habe ich überhaupt noch nie gedruckt, weil PLA ist natürlich total einfach. Aber ich habe zum Glück Maris, der hat mir dann schon ein spezielles PETG von Prusa empfohlen. Das soll wohl das Beste sein. Und damit, das wird jetzt nach der Razer Crest kommen, drucke ich mir so einen richtig smarten Blumentopf aus. Wird richtig geil. Also ich bin da total drin. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, mir so einen geilen und vor allem einfachen Drucker zu kaufen. Und ich kann es jedem nur empfehlen, es macht so unfassbar viel Spaß, aber das sieht man auch und das merkt man auch an meinem YouTube-Kanal und die Zahlen gehen halt bombastisch nach oben jetzt gerade, ne? Also schon krass, es scheint viele Leute zu interessieren und es scheint eine Nische zu sein, wo es noch nicht, einfach noch nicht so viel gibt in Deutschland, sonst wären ja die Zahlen nicht so gut, naja.
Schön entspannt, mal ein Nicht-Screen-Hobby zu haben, wo du dauerhaft auf den Screen guckst, sondern was anderes
so.
Mal.
Ist so, ja, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit dafür, das ist halt echt schwierig, aber mit wem rede ich, ne? Du hast ja auch keine Zeit. Ich habe dich vor der Sendung gefragt, irgendwie, wie es bei euch aussieht mit Projekten und ja, ihr habt ja gleich zwei Eisen im Feuer, hast du erzählt, wolltest noch nicht drüber reden, aber nee, hast
ist,
mir...
Ist nicht zeitbar. Wir haben ja, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, unser Aufbauspielchen, oder Spielchen klingt so klein, für PC, weil ich weg von den Mobile Games wollen und ein bisschen was für den PC machen wollen. Und ich habe jetzt eins meiner Hobbyprojekte befördert für den Release. Gibt schon was Spielbares, aber ist noch ein bisschen zu früh, das zu zeigen. Aber du bist natürlich wie immer der Erste, der es zu sehen bekommt. Und wir gucken natürlich wieder, ob wir dich irgendwie mit einbauen können. Yeah. Wir müssen das diesmal ein bisschen anders machen, weil es gab ja Beschwerden, nachdem du letztes Mal drin warst, dass du zu unfreundlich warst, also dein Charakter zu unfreundlich warst.
Aber passt doch. Ja, also meine Community kennt mich ja nicht anders, ne?
Der normale, zartbeseitete Mobile Gamer, für den ist das nichts, wenn du so ihn da so...
Zickig.
Ja, sobald da was ist,
ja, ich freue mich drauf.
Ein bisschen mehr zu zeigen.
Wie ist es denn eigentlich mit euren anderen Games? Irgendwie habt ihr wirklich viele unterhaltsame Games gemacht, die ich ja auch immer irgendwie Probe spielen durfte und so weiter. Was ist denn hier mit, wie heißt es? Dem letzten, Colonel, wie hieß es? Wo ich der böse.
Genau, Galactic Colonies.
Genau.
Das läuft immer noch gut, hat noch gute Downloads, macht noch Geld. Also nicht jetzt irgendwie groß Geld, aber es macht Geld. Und ja, das lebt halt ewig auf Mobile, ne?
Mach ist das so? Also das wäre meine Frage gewesen. Wie lange kann man mit so einem Game immer noch Geld verdienen? Oder kann man das so gar nicht sagen, hängt das vom Spiel ab?
Du weißt es halt nicht, weil es ist sehr davon abhängig, wie Google oder iOS ihren Algorithmus ändern. Das ist teilweise, geht es um 50% hoch in einem Monat, dann geht es 50% runter, einfach weil der Algorithmus dich anders behandelt. Aber ich sag mal, es macht Geld und davon können wir halt ein neues Spiel finanzieren. Wobei wir jetzt in letzter Zeit nicht viel dran gearbeitet haben. Wir haben halt viel Non-Game-Zeug gemacht. Für unser Unity-Plugin und solche Sachen, wo die Haupteinnahmen herkommen. Aber es hilft halt alles, die neuen Spiele zu finanzieren dann.
Es klingt so, wenn du davon erzählst, immer so, ja, und was wir dann mit dem Spiel verdienen, ist dann für das nächste Game. Ja, du musst eigentlich, es ist als Entwickler immer so die Suche nach dem großen Kracher, der irgendwie mal alle eure Sorgen irgendwie, weil es ist immer so, es klingt immer so, als würdet ihr von der Hand in den Mund leben, jetzt mal fies gesagt.
Ist auch, und das kannst du mitigieren, dadurch, dass du viele Produkte hast. Dadurch, wir halt mehrere Games draußen haben und andere Sachen, ist immer genug, ich sag mal, Cashflow da, dass du nicht jetzt verarmst. Aber idealerweise willst du regelmäßiges Einkommen haben, wo du weißt, was reinkommt und dass du davon auch eben Leute anstellen kannst und damit kalkulieren kannst. Und das ist bei Mobile Games halt unglaublich schwierig, weil es halt so hoch und runter geht. Vor allem, wenn du so klein bist wie wir, wenn du jetzt nicht die Millionen hast, um die in Ads zu stecken. Aber das geht halt nicht anders als Indie, ne? Du hoffst natürlich immer, dass du den großen Breakout-Hit bekommst, aber wir fahren ganz gut mit Diversifizierung. Das heißt, wir haben verschiedenste Sachen, die wir machen und alles dadurch, was
rein. Und auch immer wieder Aufträge für andere, ne? Um euch über Wasser zu halten, ne?
Genau. Und manchmal ist es echt gut, dann ist es wieder ein bisschen trocken, aber es gleicht sich halt immer aus. Und vor allem die Mobile-Einnahmen, die schwanken halt um 50%. Ne? Stell dir vor, dein monatliches Gehalt geht 50% hoch und runter. Es macht halt schwieriger zu. Also Michelle zum Beispiel ist halt in einem Langzeit-Contract jetzt gerade drin hier in Orlando, was ganz okay ist. Nebenher kommt das Geld von den Spielen rein. Wir haben halt jetzt unsere Plugins und solche Sachen. Wenn du so klein bist, musst du halt, kannst du halt nicht, musst deine Firma halt anders betreiben, als wenn du ja, ich sag mal, ein richtiges AAA-Studio bist.
Okay.
Also, wir können jetzt nicht meckern, wir sind echt gut durchs letzte Jahr gekommen, in der Zeit, wo Leute wirklich alles verloren haben. Ne?
Ist das so?
Ich beschwere, naja, viele Leute sind immer noch arbeitslos, wenn du halt gearbeitet hast.
Ach so, meinst du das? Ich dachte, du meinst das bezogen auf die Gaming-Szene.
Die Gaming-Szene hat es ganz gut verkraftet, weil du kannst easy von zu Hause arbeiten und Leute spielen nach wie vor. Aber wenn du halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, in der Veranstaltungsindustrie oder so gearbeitet hast, bist du halt immer noch arbeitslos. Deswegen will ich nicht mich beschweren, weil uns geht's echt gut dafür, dass es allen anderen so schlecht jetzt geht in der Pandemic.
Okay. Ja, Sascha, hast du noch irgendwie ein spannendes Thema? Ich wäre sonst mit meinen Themen für heute durch. Irgendwie, es gibt auch keine richtig geile neue Serie, wo ich sagen würde, die muss ich dir empfehlen. Ich gucke gerade Krypton.
Krypton?
Ja, das ist quasi die Superman-Vorgeschichte irgendwie. Mehrere Generationen handelt von seinem Urgroßvater, der da ein junger Kerl ist. Und irgendwie ist sie seltsam. Auf der einen Seite denkst du so halt, ja. Also wenn ich Superman-Geschichten gesehen habe, habe ich immer, wenn es um Krypton ging, irgendwie so eine elitäre, wissenschaftlich weite, irgendwie überlegene Spezies gedacht, wo Superman herkommt. Aber irgendwie bei Krypton ist das gar nicht so. Das ist irgendwie so ein komischer Planet, wo es so Aufstände gibt und dann so Ränge und die hauen sich dann um die Ohren und also. Komischerweise konnte ich mich aber der Sache nicht entziehen, habe die ganze erste Staffel geguckt, weil es eigentlich eine ganz nette Geschichte ist und auch ganz gut besetzt war von den Schauspielern, aber es ist irgendwie so gar nicht das, was man sich irgendwie bei Supermans Vorfahren irgendwie so vorstellt. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, weil das sind alles in Anführungsstrichen Normalsterbliche, warum Superman jetzt so stark ist. Ich habe auch die Comics jetzt nicht intensiv gelesen. Ich habe so immer Superman-Comics als Kind gelesen. Aber wenn das ein ganz normaler Planet war, irgendwie, der gegen Aufstände und Brainiac in dieser ersten Staffel, der den ganzen Planet irgendwie übernehmen will, geht, warum Superman jetzt so stark ist, so im Vergleich dazu. Aber vielleicht wird das noch klären.
Superman Experte, was liegt ja an der Sonne, ne? Dass er hier besonders stark ist, weil die Erdsonne irgendwie ihn stark macht. Okay. Meine ich.
Da ich weiß es
wahrscheinlich
nicht mehr.
Superman-Experte.
Müssen wir mal googeln. Ja, aber wie gesagt, Krypton ist maximal ganz nett. Ich weiß auch nicht, warum ich es mal weitergeguckt habe. Vielleicht, weil ich irgendwie nichts anderes Großes aktuell habe, weil ich alle geilen Serien durchgeguckt habe. Aber ja, sagen wir es einfach so, ich habe mit was anderem gerechnet.
So, sagen wir es mal so. Ich habe noch gar nichts gehört, aber wie gesagt, wenn du die erste Season geguckt hast, kann es ja so schlecht nicht gewesen sein.
Ja, eben. Ich habe so nebenbei geguckt, irgendwie nebenbei ein bisschen gedaddelt, meistens so nach getaner Arbeit mich irgendwie so aufs Sofa gehauen, ein bisschen geguckt, ein bisschen nebenbei meine Mobile Games gedaddelt und ja, ich wurde ganz gut unterhalten. Das ist jetzt nicht scheiße, sagen wir es mal so. Aber so momentan gibt es ja halt die Kracher-Serie, nicht, wo man sagt irgendwie, ja, ich muss jetzt unbedingt das gucken. Das ist ja halt das Problem.
Ja, ich warte auf Witcher, die neue Season. Ansonsten ist nichts so groß auf meinem Radar, wo ich mich wirklich drauf freue.
Ja, aber das dauert ja leider noch so, ne? Witcher ist ja, keine Ahnung, Ende des Jahres.
Henry Cavill, ne? Der Witcher, hast du gehört, dass der in dem neuen Highlander-Reboot der Highlander ist?
Habe ich gelesen. Ach, ich weiß auch nicht, diese ganzen Reboots. Also ich mag den total gern. Ich fand ihn auch als Superman richtig, richtig geil. Ich finde, der Typ ist einfach smart ohne Ende. Ja, gab auch diesen Sherlock Holmes Film, wo er gespielt hat. Da fand ich ihn auch super mit der Stranger Things Tussi. Fand ich ihn auch
gut. Er ist cool. Halt ein Gamer, ne?
Ja, ist er. Also,
weißt du, was dein Lieblingsspiel ist?
WoW?
Total War, ne?
Deswegen okay.
Ist doch unser Man Crush.
Ach so, okay.
Aber er hat jetzt wohl eine Freundin. Das hat mich natürlich zutiefst enttäuscht.
Ja, sehe ich ein. Ja, verstehe ich. Ja, keine Ahnung. Also ich mochte die Highlander-Filme, vor allem den ersten. Und ja, mal gucken. Muss ja alles rebootet werden. Meistens funktionieren Reboots ja nicht so gut. Aber wer weiß, ne?
Aber Sean Connery, der war doch im ersten Film dabei, als dieser, sein Kollege.
Als der Ausbilder quasi, ne?
In der Originalversion total lustig. Der ist ein Spanier. Und der Sean spielt ein Spanier mit diesem super fetten schottischen Akzent, ne? Ja, wenn du die originalen Bond guckst, ne? I'm 007, ne? Weil er so einen super krassen Akzent hat.
Ja, das ist schon lustig. Ja, da kommen ja einige gute Serien am Ende des Jahres noch, ne? Also, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf The Book of Boba Fett.
Mhm. Also, für mich noch mehr, als ich gucken kann, weil unser Backlog so riesengroß ist und wir uns dann
nicht schnell... Ja, muss man priorisieren, ne? Muss man priorisieren.
Ja, ich mal wieder gepflegt irgendwie arbeitslos sein, dann kann ich da auch aufholen mit dem Ganzen.
Ja, würde wahrscheinlich nicht passieren. Ja, mal gucken. Aber so, sagen wir mal so, in greifbarer Nähe ist nichts Großes. Weder in Bezug auf Gaming, also
Hast du denn den Gameplay-Reveal von Total War Warhammer 3 letzte Woche geguckt?
Nein, aber Total War war auch nie was für mich. Ich find's ganz furchtbar. Das ist gar nichts für mich, mein Lieber. Ich weiß, dass du das magst, aber für mich ist das eher so, bah.
Wir spielen jetzt einfach mal, wenn du hier bist, so lange, bis es dir gefällt. Ich spreche dich ein und wir spielen das mal ein paar Tage am Stück und dann kommst du raus.
Oder wir machen einfach in der einen Woche, in der ich bei euch bin, einfach was Geiles, was uns beiden Spaß macht. Das werden wir schon auch hinkriegen. Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, wirst du eigentlich Burning Crusade spielen? Das ist ja nun bald soweit, ne? In einer Woche, anderthalb.
Ich möchte schon, aber ich weiß auch, dass ich die Zeit und Energie nicht mehr reinstecken kann, um wirklich, ich habe es ja bei Classic probiert und ich konnte, war in der Gilde drin, die war ganz gut, aber ich konnte einfach nicht das Commitment machen, so viel zu spielen mehr.
Das ist der Punkt, ne? Ja. Ich habe es ja jetzt noch geschafft, irgendwie, ich bin auf der Ziellinie, ich bin 59% und es gibt jetzt den Pre-Patch, da kriegst du also mehr XP, von daher werde ich rechtzeitig fertig werden. Ich werde wahrscheinlich jetzt, ich weiß noch nicht, ob ich morgen streame, also am Montag oder erst wieder Mittwoch, aber einen von beiden Tagen werde ich auf jeden Fall Level 60 werden. Ich kann mich nur nicht motivieren, dann mit Level 60 noch irgendwas zu machen, bis das Add-on kommt, weil irgendwie, wenn du, keine Ahnung, jetzt Mountain Core machst oder so, wozu? Weil eine Woche später ist das erste grüne Ding, was du findest, geiler irgendwie als dein Gear. Von daher, ja. Also ich werde zocken und mal schauen, wie lange. Mervis ist Feuer und Flamme dafür, mein Co-Mod, der, für ihn war das liebste Erdogan, er will auf jeden Fall raiden und Good Old Black Temple und so. Und ja, ich bin jetzt nicht so gehypt da drauf. Es kommt halt nichts anderes Geiles, deshalb nehme ich es mit, werde es auch spielen, aber wie gesagt, ohne Gewehr und ich weiß auch nicht, wie lang. Und ja, aber ansonsten irgendwie so ein Titel sonst. Ja gut, Diablo 2 Resurrected habe ich Bock drauf. Aber das sind alles Sachen irgendwie. A, ist das alles aufgewärmter alter Content und B, da freust du dich drauf, spielst das ein, zwei Wochen, vielleicht auch drei oder einen Monat und dann hat sich das erledigt, ne? Das ist ja nix.
Okay, jetzt mal deine good old memories zu ruinieren dadurch.
Das ist es, genau.
Zum Beispiel Black Temple, das war die beste Zeit, die Golden Years. Das jetzt nochmal erleben, weiß ich nicht. Geht's dadurch kaputt oder nicht? Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich schon, weil es einfach nicht dasselbe ist. Es hat auch damals viel mit der Stimmung zu tun gehabt, ne? Die Leute, die Classic gespielt haben und dann enttäuscht waren, weil es nicht so ist wie damals, es reicht ja nicht nur der Content, sondern das Drumherum war halt das Entscheidende, ne? Die geile Gilde, die du hattest, die Aufbruchstimmung, alles war neu, alles war anders. Du bist quasi in so ein neues Gaming-Zeitalter rübergewechselt und das war alles so besonders und so spannend, ne? Auch mit der WoW-Nacht und Elimania und was wir alles damals gemacht haben. Und das hast du halt dieses Mal nicht mehr, ne? Du machst halt Sachen, die du alle schon kennst, irgendwie. Mit Leuten, gut, wenn du in deiner Gilde bist, vielleicht mit deiner Gilde, aber auch da, ne? Sind alle jetzt mittlerweile erwachsen, haben Jobs und so weiter und genauso wie du sagen sie halt, ich kann die Zeit nicht mehr opfern. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also echt nicht.
Hast und Family Life und alles, ist es nicht mehr so easy, wie es mal war. Plus die Magic ist halt nicht mehr da.
Ja, das ist der Punkt. Hast du sonst noch ein mega großes Game, wo du sagst, da freue ich mich sehr auf dieses Jahr? Wahrscheinlich nicht, ne?
Da du nicht mit mir über Total War reden möchtest? Nein.
Ja, aber vielleicht wird es wieder irgendwie ein großer Indie-Hit, mit dem man nicht rechnet.
Ja, unsere hoffentlich.
Ja. Okay, bin ich dabei. Gut, Sascha, dann machen wir mal Schluss für heute. Ja, es ist krass. Da ist der Enkel jetzt wirklich gar nicht aufgetaucht. Hat er einfach komplett verpennt. Hat er vielleicht gedacht, keine Ahnung. Es ist ja, Pfingsten.
Mal ins Klassenbuch, ne?
Ja, definitiv. Ne? Der kriegt echt eine krasse Hausaufgabe. Ja, Lieben, was so die Gäste angeht in den nächsten Wochen, ist es schwierig, ne? Wir haben, Enkles und ich haben beide so gefühlt unsere Bekannten- und Freundesliste durch. Ich muss mal wirklich mal, ja, so ein paar Leute, aber das ist halt schwieriger, ne? Also, wir haben ja wirklich, wirklich attraktive Gäste gehabt in den letzten Wochen und die sind halt nur zu uns gekommen, weil wir die persönlich kennen. Ein Camlin, Jan Tyson, ein Take und wie sie alle heißen. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt so, was weiß ich, David Hein oder so anschreibe oder was weiß ich was und die kennen mich nicht persönlich, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die sagen, ja, ich bin dabei. Ne? Von daher müssen wir uns mal irgendwie Plan B aussuchen oder wir machen einfach, fangen wir wieder von vorne an und reden mit denselben Leuten über neue Sachen. Mal gucken, wie wir das lösen werden. Auf jeden Fall wird es ja am nächsten Sonntag wieder einen Gast geben. Mal sehen, wer es ist. Und ansonsten würde ich sagen, lieber Sascha, machen wir mal Schluss für heute. Danke, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast. Bei euch ist es ja irgendwie, keine Ahnung, 12 oder 1 jetzt. Schöner Sonnenschein bei euch. Es ist Sonntag, das heißt, du gehst wahrscheinlich gleich noch schön irgendwie irgendwas Geiles essen. Und ja, hast einfach ein geiles Life.
Hoffentlich in einer halben Stunde. Und dann gucken wir mal. Wir haben einen neuen Artist, den ich gleich interviewe. Und heute ist Arbeitstag, deswegen. Ich habe gestern freigemacht und gegärtnert, aber heute muss ich leider arbeiten.
Ja, okay. Dann grüße deine Familie schön von mir, ne? Knuff den Luki-Eimer und sag, Krömer, komm bald wieder. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, mein Lieber.
Ja, tschüss.
Alles klar, ciao.